Der Politikgeflüster Podcast.
Gleich bei seiner Ankunft in Kiew heute Morgen macht der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck klar, dass er die militärische Unterstützung der Ukraine mit Nachdruck vorantreiben will.
Man muss jetzt vorangehen und ich weiß, dass andere Länder das genauso aufgefasst haben und es ist ja schon sehr viel geliefert worden und alle werden wahrscheinlich sagen, Mensch, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir was zurückhalten für uns selbst. Aber der Krieg ist ja hier.
Ja, die gibt es. Der Trumpismus breitet sich aus. Das Gift von Donald Trump wirkt unter anderem in den USA. Die USA sind der mit weitem Abstand wichtigste Verbündete der Ukraine. Die USA haben maßgeblich mit Biden an der Spitze dazu beigetragen, dass die Ukraine diesen Freiheitskampf zu bestehen vermag. Und wenn die USA ausfallen sollte, wird das ganz, ganz schwierig. Die Lage ist beschissen, aber nicht hoffnungslos. Wenn wir Europäerinnen und Europäer jetzt das kompensieren, was von der USA wahrscheinlich nicht mehr kommt.
Wie wird Israel reagieren auf die Angriffe Irans von Samstagnacht? Es ist die Frage, die nicht nur die Welt in Atem hält, auch die Menschen auf den Straßen der Hauptstadt. Ich bin gegen einen Vergeltungsschlag. Wir haben alle iranischen Geschosse abgefangen. Alles, was sie in der Nacht abgefeuert haben, das war ein Erfolg. Es gibt keinen Grund, den jetzt zu gefährden. Ganz anders sieht es der Freund am Tisch. Es ist die alte Logik des Nahen Ostens, die im Verzicht auf Vergeltung immer auch ein Zeichen von Schwäche sieht. Uns zu verteidigen ist kein Erfolg. Ein Erfolg ist nur, wenn wir zurückschlagen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Es gibt diesen Satz von Frau Göring-Eckardt, die sagt, das vorhin zitiert, wie mit der Pandemie heute noch Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, das besorgt mich. Teilen Sie diese Befürchtung? Bevor wir Sie gleich fragen, wie sie das genau meint, weil es ist sehr interessant.
Vielleicht sollten wir Sie das zuerst fragen. Ja,
oder so.
Nein, ich glaube, es gibt einen Teil in der Bevölkerung, ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Ich glaube, er ist auf gar keinen Fall die Hälfte, es ist viel, viel weniger. Die werden Sie mit keiner Aufarbeitung, die das Wort und den Namen verdient, befrieden bzw. versöhnen können mit dem, was diese Menschen als das System begreifen.
Es sind rund 1000 Seiten mit Sitzungsprotokollen aus dem Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Institutes. Sie alle zu lesen, wird in den nächsten Wochen noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Veröffentlicht wurden die Protokolle vom Online-Magazin Multipolar, das erfolgreich auf die Herausgabe geklagt hatte. Die Protokolle geben Einblicke, wie und worüber während der Corona-Zeit im RKI diskutiert wurde. Wer will, kann sich quasi Tag für Tag durch die Anfänge der Pandemie scrollen. Am 16.03.2020 zum Beispiel ist über die Einschätzung des Coronavirus zu lesen. Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald X ein Signal gibt. Die Stelle X ist geschwärzt. Wessen Name wurde hier unkenntlich gemacht? Desjenigen, der das Signal für den ersten Lockdown gab? Fragen, die heute auftauchen und nicht uninteressant sind für die Aufarbeitung des Corona-Managements. Auch weil am 17.03.2020, also einen Tag nach der RKI-Sitzung, die Risikobewertung des Coronavirus hochgesetzt wurde.
Wenn man diesen Beitrag so hört, dann denkt man, dass da eine ganz große Verschwörung dabei war. Der war original so gesendet worden, ich habe ihn ganz absichtlich genommen. Und wenn man sich dann ein bisschen genauer damit beschäftigt, stellt man fest, also erstens gab es da schon deutlich noch einen Hintergrund, zweitens gab es Kommentare dazu und drittens kann man das im Kontext alles relativ schnell entschließen und entschlüsseln. Aber trotzdem war das nicht nur ein Thema hier ZDF entsprechend gesendet, sondern es war auch generell ein großes Thema in der Diskussion der letzten Wochen, weil man daran nicht nur erkennt, dass diese ganze Corona-Pandemie in den Köpfen der Menschen noch ist, sondern erkennt, glaube ich, auch ziemlich groß so eine Trennung. Und genau auf diese Trennung und die Folgen davon und der Frage einer Aufarbeitung, die wir mit Annalena Büchs vor knapp 12 Monaten schon mal besprochen haben, wollen wir heute nochmal zurückkommen und gleichzeitig im ersten Teil, das habt ihr mitbekommen, auch den Blick werfen, ja, auf die Außenpolitik. Es ist mal wieder Zeit für eine Aktualisierung, der Blick Richtung Ukraine und dann kam in den letzten Wochen noch was dazu, nämlich der Blick auch auf, der Blick auf Iran und Israel wird heute notwendig sein. Und damit herzlich willkommen, ich habe es noch gar nicht gesagt, zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr Zeit für uns gefunden habt und wir Zeit für euch gefunden haben oder wie auch immer. Und die zwei Themen sind schon genannt, also Ukraine, großer Schwerpunkt und dann RKI-Files hinten raus. Herzlichen Dank am Anfang schon mal für das Feedback zur letzten Folge. Da gab es gerade in Social Media schon starke Diskussionen zwischen den, ich will mal sagen, Höfgen-Gläubigern und den Quaschning-Gläubigern. War sehr interessant zu lesen. Vielleicht nochmal ganz kurz als kleiner Nachklapp nur an der Stelle. Es ist am Ende trotzdem so, dass wir ja nur so ein paar Diskussionsvorschläge gebracht haben, dass man gerade im Gespräch, wenn man den Podcast hört von Maurice Höfgen zum Beispiel, Wirtschaftsbriefing, oder wenn man Volker Quaschnings Podcast sich anhört, noch mehr Sachen erfahren kann. Vielleicht die sogar über unsere Position hinausgehen. Deshalb wie immer, es sind halt nur 120 Minuten, damit muss man leben. So, und damit würde ich vorschlagen, gehen wir rein in diese Folge. Und wie immer brauchen wir natürlich dafür nicht nur mich, sondern wir brauchen vor allen Dingen alle, die hier viel wichtiger sind als ich, nämlich die FlüsterInnen. Und als Eröffnungsfrage habe ich, auch da gab es Kritik, dass ich mir keine neuen Fragen mehr einfallen lasse, es tut mir leid, habe ich eine Frage genommen, die wir vom halben Jahr schon mal hatten. Denn man hat gerade das Gefühl, dass in der politischen Diskussion immer so gleiche Themen eine Rolle spielen. Und mich würde einfach mal interessieren, welches Thema abseits oder welches politische Thema generell, glaubt ihr, wird gerade viel zu wenig wahrgenommen? Und TM darf einmal starten.
Ja, hallo, ich bin TM. Guten Tag auch von mir. Und die Frage war eine, wo ich erstmal ein bisschen überlegen musste. Würden wir das heute nicht besprechen, hätte ich gesagt, der Konflikt in der Ukraine wäre das Thema. Hätten wir das beim letzten Mal im Podcast nicht besprochen, hätte ich gesagt, okay, der Klimaschutz wäre das Thema. Und so habe ich mal weiter überlegt und mir ist jetzt ganz spontan was eingefallen, worüber man eigentlich dringend mal reden müsste. Und zwar, inwiefern sich die Kultur des Streikens in Deutschland entwickelt. Und zwar ist gerade so innerhalb der letzten Jahre, aber vor allem innerhalb der letzten Monate, das ganz präsent geworden, dass in vielerlei Gewerkschaften, aber auch für uns besonders als Schüler betreffend, eben bei der Bahn gestreikt wird. Und das hat natürlich große Auswirkungen. Und wie sich das in Deutschland, sage ich mal, etabliert hat, wie damit umgegangen werden muss, und was für Folgen das hat, das wäre eigentlich mal auch eine Folge, glaube ich, hier im Podcast wert. Dementsprechend wäre das mein underratedes politisches Thema.
Hallo, hier ist EN mal wieder. Und mir geht es ganz ähnlich. Mir fällt so, also es wäre jetzt unwürdig zu sagen, dass das, was mir eingefallen ist, ein Thema ist, worüber wir jetzt höher gestellt, mehr berichten sollten jetzt gerade im Moment, weil es im Moment einfach so viele Konflikte gibt, die auch meiner Meinung nach gut aufgearbeitet werden. Deswegen eigentlich hätte ich jetzt nicht so viel zu meckern. Was mir aber spontan eingefallen ist, ist, weil ich viele Podcasts zu dem Thema gehört habe, die Aufarbeitung der Kolonialzeit, was meiner Meinung nach, wie gesagt, zu kurz kommt irgendwie, vor allem im Geschichtsunterricht, aber auch generell würde ich nicht behaupten, dass es das Thema ist, mit dem man sich in der Schulzeit oder generell so im politischen auseinandersetzt, so im Alltag. Genau, deswegen dachte ich mir, das ist meine tolle Antwort heute.
So, RB ist auch mal wieder mit dabei. Ich bin nun wieder erwacht aus meinem Winterschlaf. Also ich persönlich, also klar, zum Anfang sollte man vielleicht sagen, man sollte den armen Herr Kabisch nicht dafür flankieren, dass er oder dass wir des Öfteren dieselben Fragen haben, weil, wenn wir ehrlich sind, fällt niemand anderen wirklich was Besseres ein. Und da ist dann Herr Kabisch schon sehr hilfreich. Und deswegen könnte man auch hier einen großen Applaus setzen. Bitte nicht das Soundboard. Vielen Dank.
Ich war kurz davor.
Ich weiß. Zu der Frage tatsächlich würde ich sagen, wir sind ja ein Schulpodcast. Eigentlich müssten wir viel öfter in der Politik über Bildung reden und nicht erst, wenn es wieder heißt, oh nein, PISA-Schock. Was machen wir nun? Was ist scheiße gelaufen in den ganzen Schulen in den letzten paar Jahren? Und da ist dann so die Frage, sollte man nicht vielleicht generell mal dran arbeiten in der Politik? Und die Antwort ist scheinbar nein, insbesondere auf Bundesebene. Klar, es gibt zwar den Verfassungsgrundsatz eben, dass Bildung Ländersache ist, aber vielleicht sollte man langsam mal anstreben, wenigstens im Thema Bildung eine zentralere Vereinbarung zwischen den Ländern zu treffen. Und das wäre schön, wird es nicht geben. Vielen Dank.
Das ist ja eine gute Erkenntnis. Wird es nicht geben. Vielen Dank. Ich verweise da gerne nochmal. Wir haben mehrere Folgen dazu schon gemacht. Letztes Jahr in der Sommerreihe hatten wir eine Folge nee, vorletztes Jahr eine Sommerreihe, hatten wir eine Folge zum Thema Bildung, die ist durchaus noch aktuell, und eine zu Corona hatten wir auch noch gemacht, wo es um die Corona-Folgen ging. Insofern, auch da kann man gut nochmal reinhören, auch wenn ein paar Jahre schon älter, aber die Probleme, die er besprochen hat, sind die gleichen ja immer noch geblieben, leider. So, und dann sind wir heute nicht allein, auch wenn wir ein paar weniger sind. JV kommt gleich noch nach. Trotzdem freuen wir uns sehr, dass aber Hans heute da ist. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Du musst dich bloß noch entmuten übrigens. Ich habe dich ferngemutet, es tut mir leid.
Ach, das ist diese Fremdbestimmung von außen, die wird ja insgesamt viel kritisiert, völlig zu Recht. Hallo.
Gekränkte Freiheit, Hans. Hans, gibt es auch für dich ein Thema, wo du sagst, ja, das wird aktuell viel zu wenig thematisiert, obwohl es ja eigentlich wichtig wäre?
Also für mich ist es das große Thema, wie kann in einer global schwierigen und für eine Nation wie Deutschland in vielfacher Hinsicht belastenden Situation das weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft abgebaut oder gestoppt werden. Simpel gesagt, wie kann der Sozialstaat, den wir dringend brauchen und weiter brauchen werden, überhaupt erhalten werden? Im Moment gibt es eher Kräfte, die sagen, da können wir noch weiter Fleisch von der Rippe schneiden, wo kaum noch was drauf ist.
Ja, wird bestimmt auch im Wahlkampf hier in den Bundesländern jedenfalls, der ansteht, zu dem wir an der Sommerreihe, sage ich am Ende was zu, auch was machen werden, auch noch bestimmt Thema werden, auch wenn ja die Länder nur begrenzte Möglichkeiten haben. Trotzdem, wenn ich so die ersten Wahlplakate hier sehe, dann kann man darüber bestimmt auch sprechen. Ja, herzlichen Dank. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir hinein. Also das JV kommt wieder noch dazu, nur kurz als Ankündigung, nicht, dass man sich wundert, wo nachher die Stimme herkommt. Und das heißt, wir gehen in den ersten großen Block. Und wie vorhin angekündigt, soll der Block den Blick werfen auf aktuelle Außenpolitik. Und das meint besonders den Konflikt in der Ukraine und dann kurz aufgrund der Aktualität auch hinten raus der Blick auf Israel und Iran. Und warum das von Aktualitätsgründen notwendig ist, weiß jeder, der die Bilder verfolgt hat. Robert Habeck, der in der letzten Woche in der Ukraine war, das ja auch medial groß begleitet hat. Ich fand das sehr interessant, da gab es einen begleitenden Bericht von einem Journalisten, welches Blatt auch immer er war, muss ich nochmal nachgucken. Auf alle Fälle sehr interessant, wie er nochmal geschildert hat, die Situation vor Ort, auch die Situation besonders bei den Angriffen, denen sie da ausgesetzt waren, also meinen vor allem die Bombenangriffe nachts, aber auch generell die Diskussion über die Ukraine ist, glaube ich, gerade überall zu hören. Denn ich sag mal, von der breiten Unterstützung, die anfangs so gefühlt in Deutschland vorhanden war, auch statistisch belegt, ist nicht mehr super viel übrig geblieben. Die Diskussion um wie viel Waffe überhaupt noch und mögliche alternativen Ausstiegsszenarien sind groß, und da reden wir noch gar nicht darüber, dass eventuell im November jemand an die Macht kommt, der dann spätestens den Stecker zieht oder, wie er selber sagt, innerhalb von 24 Stunden den Konflikt bereinigt, wie auch immer das gehen soll. Insofern ist es heute mal wieder Zeit, den Blick auf die Ukraine zu werfen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir dafür jemanden gewinnen konnten, der beim letzten Mal schon bei uns war und mit uns darauf geschaut hatte. Das ist aber schon mittlerweile 14 Monate her. Insofern herzlichen Dank. Bei uns heute zu Gast ist wieder Thomas Wiegold. Hallo, Herr Wiegold.
Ja, guten Abend.
Ja, Wiegold, auch wenn Sie schon mal bei uns zu Gast waren, wollen Sie noch mal ganz kurz was über sich sagen? Wer sind Sie? Warum brauchen wir Sie? Und warum sind Sie der Experte, den man ständig im Fernsehen dazu sieht?
Also warum ihr mich braucht, weiß ich nicht. Ich bin ständig im Fernsehen, weil die mich immer fragen. Nein, ernsthaft. Ich bin Journalist, der sich seit nunmehr 30 Jahren mit Kriegsgeschehen, mit Krieg, mit Verteidigung, mit Militär, mit Waffen und so weiter befasst. Immer aus einer deutschen Perspektive und natürlich auch deswegen auf den Krieg in der Ukraine gucke, was dort läuft, was an Unterstützung aus dem Westen kommt, was vielleicht nicht kommt, aber nötig wäre. Das sind so die Themen, in denen ich mich auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Stellen in verschiedenen Medien befasse.
Vielleicht, bevor wir inhaltlich starten, Herr Wiegold, jetzt eine persönliche Frage, ist das nicht auch ein bisschen ernüchternd, sich ständig mit diesen militärischen Themen beschäftigen dürfen, müssen, sollen?
Naja, ich habe ja nichts gelernt. Also nein, ich habe das Thema irgendwann mal gewählt, schon vor ein paar Jahrzehnten, und bin halt ein bisschen drin, und dann macht man das halt. Die Frage, die ja dahinter steckt, ist eher, ist es vielleicht psychisch belastend? Ja, ist es bisweilen schon. Und dann muss man gucken, dass man eine Auszeit nimmt und auch mal auf andere Gedanken kommt.
Gut, dann müssen wir für diese nächsten Minuten, Stunden gemeinsam versuchen, es trotzdem auszuhalten, auch wenn es ein schweres Thema ist.
Das Wiegold, werde ich.
Vielleicht, ja, ich rede ja von uns alle gemeinsam insofern. Ich glaube, es ist ja für alle auch, wenn man die Bilder manchmal sieht, gar nicht so ohne, egal in welchem Konfliktfeld wir uns befinden. Herr Wiegold, vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an, auch wenn die Frage relativ groß ist. Mich würde erstmal und uns würde generell erstmal interessieren, vielleicht versuchen Sie mal die Lage in der Ukraine überhaupt zu beschreiben. Wie ist aktuell der Stand im Konflikt? Was hat sich wo getan, wenn man an die Frontlinien jeweils schaut? Wie kann man das aktuell überhaupt irgendwie beschreiben? Weil gefühlt gibt es immer mal wieder Offensiven da, aber so richtig einen klaren Überblick hat man nicht. Versuchen Sie es vielleicht mal für uns einzuordnen.
Ich versuche es mal einzuordnen und möchte mal damit anfangen, dass man eigentlich sagen muss, die Ukraine führt parallel zwei Kriege. Einen Krieg klassisch an der Front, wo russische Truppen versuchen, Geländegewinne zu machen, weitere Gebiete zu besetzen. Und sie führt einen Krieg weit im Hinterland in den Bevölkerungszentren, die russischen Luftangriffen ausgesetzt sind, wo also inzwischen Nacht für Nacht Marschflugkörper, Drohnen, auch Bomben teilweise niedergehen. Und ich glaube, diese Parallelität ist ein großes Problem für die Ukraine, weil sie muss zum einen sehen, wie schützt sie Bevölkerungszentren, Städte, die teilweise weit, weit weg sind von der eigentlichen Front. Nur um das mal zu verdeutlichen, die Entfernung von Lviv im Westen der Ukraine nach Berlin ist kürzer als die Entfernung von Lviv an die Front im Osten der Ukraine, weil die Ukraine eben ein irre großer Flächenstaat ist. Was die Front angeht, den russischen Streitkräften gelingen zwar nicht große, aber dennoch teilweise signifikante Geländegewinne. Und das hat auch damit zu tun, dass die Ukraine einen Mangel hat, vor allem an Artilleriemunition, dass sie teilweise 1:10 unterlegen ist, was die Mengen von Munition angeht, die da täglich verfeuert werden. Und man muss auch sagen, die russischen Streitkräfte, nach allem, was bekannt ist, und wir erfahren nicht alles hier, die russischen Streitkräfte gehen ja eigentlich ohne Rücksicht auch auf die eigenen Truppen vor, nehmen hohe Verluste an Menschenleben in Kauf, die die Ukraine als anders organisierter Staat in dem Maß nicht hinnehmen kann, nicht hinnehmen will, auch weil sie bevölkerungsmäßig deutlich kleiner ist als die Russische Föderation. Und das Problem oder die Gefahr für die Ukraine ist, dass die hohen Verluste an Gefallenen, an Verwundeten auf der russischen Seite langsam auch in gleicher Höhe auf der ukrainischen Seite anfallen. Und das ist für die Ukraine auf Dauer nicht durchhaltbar. Also die Situation in diesem dritten Kriegsjahr ist nicht gut für die Ukraine. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass der Nachschub an Waffen und an Munition aus dem Westen nicht in dem Maß passiert, wie er aus militärischer Sicht nötig wäre, während auf russischer Seite es offensichtlich keinen wirklichen Mangel gibt an Gerät, an Truppen und auch an Munition. Das ist so die etwas grimmige Lage im Moment.
Gut. Dann würde ich gleich mal einhaken bei dem, was Sie gesagt haben. Und zwar, also ich verfolge das Geschehen auch immer gebannt, weil es sehr relevant für uns in Europa ist, zumindest meiner Ansicht nach. Und Sie haben ja gesagt, die Ukraine kämpft praktisch gesehen an zwei Fronten. Einmal in den großen Bevölkerungszentren, wo sie von Luftangriffen bedroht sind, wo die Energieinfrastruktur, die Versorgungsinfrastruktur mit Lebensmitteln und Wasser bedroht ist, und einmal eben an der tatsächlichen Frontlinie. Und da gibt es ein großes Problem, was ich zumindest beobachtet habe, was in den Medien auch thematisiert wird, und das ist der Mangel an Luftabwehr.
Darf ich sagen, Luftabwehr ist so ein Begriff, auf den ich ganz allergisch reagiere. Okay, dann Luftverteidigung oder Flugabwehr.
Ja, Flugabwehrsysteme. Mhm. Also damit meine ich zum Beispiel IRIS-T heißen die, glaube ich, oder ja. Patriot-Systeme, ja. Die ja. eben zur Flugabwehr eingesetzt werden und auch zur Drohnenabwehr. Dementsprechend würde ich Sie gerne fragen, inwiefern ist es relevant, dass besonders solche Systeme eben noch geliefert werden, damit die Ukraine da die Kapazität hat, sowohl an der Front als auch im Hinterland eben für Sicherheit zu sorgen?
Das ist ganz entscheidend für die Ukraine, weil ein relativ aktuelles Problem ist, die zunehmende Zahl von Gleitbomben. Das ist ein Waffensystem, was die russischen Streitkräfte schon länger einsetzen, aber eben in jüngster Zeit massiv verstärkt, in großer Zahl. Bomben, eigentlich alte Bomben, teilweise aus sowjetischen Beständen, die mit Umrüstskits quasi ein Update bekommen, über eine gewisse Distanz gleiten können, dann in ein Ziel einschlagen. Und diese Bomben selber sind sehr schwer bis gar nicht abzuwehren, weil die auch auf dem Radarbild nicht wirklich erkennbar sind. Die sind ja vergleichsweise klein, verglichen mit einer Rakete, verglichen auch mit einer Drohne. Und eigentlich der einzige Weg, den die Ukraine hätte oder hat, dagegen vorzugehen, ist die Flugzeuge, die russischen Flugzeuge, von denen diese Gleitbomben gestartet werden, abzuschießen. Das wiederum bedeutet aber, man braucht Flugabwehrsysteme, die über 60, 70 Kilometer agieren können. Und das sind derzeit eigentlich nur die amerikanischen Patriot-Systeme, von denen die Ukraine sehr wenig hat, quasi eine Handvoll, und die deswegen überall im Westen gesucht werden, ja eigentlich zusammengekratzt werden, so nach dem Motto, wer hat denn noch eine Patriot, die er abgeben könnte an die Ukraine? Deutschland hat kürzlich das dritte dieser Systeme an die Ukraine abgegeben. Da kommen wir dann an einen Punkt, ich weiß nicht, ob wir darüber auch noch reden wollen. Damit ist der Bestand der Bundeswehr an diesen Flugabwehrsystemen auf 9 geschrumpft. Nur zum Vergleich, zu Zeiten des Kalten Krieges gab es allein in Westdeutschland mal 54 davon. Also man merkt einfach, wie schwach aufgestellt die NATO und der Westen in Europa ist, wenn es um solche Flugabwehrsysteme geht.
Ich weiß nicht, möchte jemand noch genauer hierauf?
Ja, dann würde ich vielleicht ganz kurz darauf Bezug nehmen, weil ich die Frage ja auch gestellt hatte. Und zwar wollte ich auch so ein bisschen auf diese Gleitbomben hinaus. Die können halt aus längerer Distanz abgefeuert werden. Das heißt, die russischen Kampfjets sind auch keiner direkten Gefahr mehr ausgesetzt, was halt problematisch ist. Und wenn die Ukraine mal gegen diese vorgehen will, muss sie eben Systeme von den großen Städten abziehen und an die Front bringen.
Und weil dementsprechend, sie zu wenig hat, ja.
Genau, exakt. Und dementsprechend stellt sich die Frage, es ist ja binnen der letzten Tage im US- oder von Seiten der USA doch ein großes Hilfspaket durchgekommen, das ist beschlossen worden. Da bin ich nicht so weit informiert. Inwiefern ist denn da oder sind denn da Flugabwehrsysteme inkludiert?
Soweit ich das bis jetzt gesehen habe, sind keine Patriot in diesem jüngsten Paket drin. Es sollen drin sein, also die letzte Entscheidung müsste jetzt, glaube ich, heute fallen. Also ganz durch ist es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich. Soweit ich gesehen habe, eines der großen Themen dabei sind die sogenannten ATACMS, also Army Tactical Missile Systems, die über 300 Kilometer abgefeuert werden können. Flugabwehrsysteme sind, wie gesagt, offensichtlich nicht dabei. Und das ist natürlich deswegen interessant, weil die USA in der NATO das Land sind, was noch den größten Bestand an solchen Systemen hat. Also wird sich da auch die Frage stellen, sind die USA bereit, davon etwas abzugeben, also solche Systeme zu liefern?
Vielleicht eine andere Dimension, auf die wir, also Sie haben ja schon gesagt, dass es eben diese zwei Fronten eben gibt im ganzen Ukraine-Krieg. Aber ich finde auch interessant, ist ja auch noch die, sind etwa zwei weiteren vielleicht weniger erkennbaren, nämlich einmal eben die Medienschlacht, würde ich es mal nennen, also Propaganda von beiden Seiten eben gegeneinander, um sich gewisserweise auszuspielen, eben moralisch die gegnerischen Truppen oder die Bevölkerung und auch die ganzen Unterstützungsländer auf der ganzen Welt und natürlich auch noch die gewisserweise die digitale Front im Sinne von eben Angriffe, eben durch Hackerangriffe, eben die auch sehr berühmt geworden sind in der Vergangenheit. Wie groß ist wirklich die Gefahr, die von diesen eben Maßnahmen gewisserweise ausgeht für die Ukraine und vielleicht auch für die ganze Welt?
Also zum einen, was den Kampf um die Deutungshoheit angeht, das gehört zu jedem Konflikt, dass jede Seite natürlich versucht, insbesondere bei den eigenen Unterstützern im Inland wie im Ausland die Deutungshoheit zu bekommen. Das Problem ist sicherlich, dass man der Ukraine zugutehalten muss, dass die Gesellschaft durchaus offener ist als auf der anderen Seite die russische. Also, dass es durchaus mehr Medien gibt in der Ukraine. Ich will jetzt nicht letztendlich sagen, ist es das, was wir uns vorstellen in einem demokratischen System. Ich behaupte aber einfach mal, es ist offener als das, was in Russland mit den faktisch nur noch existierenden Staatsmedien passiert. Also das gehört dazu. Natürlich auch der Kampf gerade der Ukraine um Unterstützung in den USA im Westen. Das ist alles ein Bestandteil davon. Aber es scheint mir, oder ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob Hans mir da widersprechen wird, dass die Ukraine da durchaus offener ist, weitaus offener ist als die russische Seite. Was die Hackerangriffe angeht, das ist ja permanent eine Befürchtung. Und das gab ja gleich zu Beginn dieses Konflikts oder der heißen Phase, also der russischen Invasion, gab es ja die berühmte Viasat-Geschichte, wo Satellitenkommunikation gestört wurde, was in Deutschland nur auffiel, weil die Steuerung von Windkraftanlagen ausfiel. Es gab zwischendurch immer wieder solche Angriffe, aber das ist vielleicht auch ein bisschen erstaunlich, groß angelegte Angriffe mit großer Schadenswirkung scheint es bislang in diesem Konflikt so noch nicht gegeben zu haben. Ob das nun heißt, dass es nicht versucht wurde oder ob es heißt, dass die Abwehrmaßnahmen so erfolgreich waren, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sich zurzeit klären lässt. Aber sicherlich wird es an der Stelle dauerhaft oder auf lange Zeit weiterhin Versuche geben, die jeweils andere Seite ja auch auf dem Weg auszuschalten. Was wir sehen oder worauf alle Berichte an der Front hindeuten, ist, dass die russische Seite beim Thema der sogenannten Electronic Warfare deutlich besser wird. Also da geht es um Stören von Signalen, Stören von Drohnensteuerung und Ähnlichem. Was übrigens langfristig sehr interessante und vielleicht auch beunruhigende Folgen haben wird. Mal vereinfacht gesagt, wenn ich eine Drohne nicht mehr steuern kann oder damit rechnen muss, ich kann sie nicht mehr steuern, weil die Funkverbindung gejammt wird und die Verbindung da nicht mehr existiert, dann versuche ich natürlich so weit wie möglich diese Drohne autonom zu machen und zu sagen, gut, sie fliegt los. Ich kann sie steuern, irgendwann ist das Signal gekappt, ich kann sie nicht mehr steuern. Ich möchte aber, dass die Drohne trotzdem irgendwie eine Wirkung hat. Also wird sie so programmiert, dass sie zum Beispiel auf die optische Signatur eines Panzers reagiert, vielleicht auch auf die optische Signatur von einzelnen Soldaten. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo es immer schwieriger wird, dann kommen wir in den Bereich von autonomen tödlichen Waffensystemen, die also einfach losfliegen, sich ihr Ziel selber suchen. Das wirft ziemlich viele Fragen auf, die weder rechtlich noch humanitär geklärt sind. Also das ist etwas, was wir im Moment in Ansätzen sehen, aber langfristig wahrscheinlich noch viel mehr sehen werden.
Nein, ja. Gut. Ja, du bist.
Das war, es tut mir leid, das ist jetzt bei den ganzen Meldungen ein bisschen untergegangen. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man auf Teams die Reihenfolge hat.
Ja, das siehst du auch, wenn du auf Person klickst, aber das war als kleiner Technik-Tipp an der Stelle.
Ja, okay, egal. Meine Frage geht nochmal in eine ganz andere Richtung und zwar.
Ich höre dich nur ganz dünn.
Okay, geht das allen so?
Nee, sag's nochmal, wiederhole ich es einfach.
Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung und zwar würde mich interessieren, wie die Lage gerade bei der zivilen Bevölkerung ist. Also viele junge Männer wurden ja eingezogen und wir haben ja vor allem am Anfang des Krieges eine Massenflucht erlebt und irgendwie hat man nach ein paar Monaten nicht mehr viel davon gehört. Deswegen würde mich interessieren, wie und ob man überhaupt nachvollziehen kann, wie viele Menschen wieder zurück ins Land und gegangen sind, ob noch weiterhin so eine große Flucht besteht, allgemein so ein Bild.
Also ich habe dazu keine Zahlen. Man muss auch sehen, für junge Männer, also sozusagen Männer im wehrfähigen Alter, gilt ein Ausreiseverbot. Die können also das Land nicht verlassen. Es scheint nach diesen ersten großen Wellen inzwischen nicht mehr so viele Leute zu geben, die das Land verlassen. Aber wie viel zurückgegangen sind, wie viel doch noch ausreisen wollen, weiß ich nicht. Es hängt sicherlich auch davon ab, über eine gewisse Zeit schien es ja so, als wäre es in den Städten wieder relativ sicher, weil die Luftangriffe zwischendurch nachgelassen hatten. Jetzt gibt es seit einiger Zeit wieder eine neue Welle von verstärkten Luftangriffen. Ob das dazu führt, dass wir jetzt wieder mehr Menschen sagen, bloß raus hier, ich weiß es nicht.
Vielleicht als Ergänzung ganz kurz, bevor Hans gleich kann. Erstens kurze Statistik, also die Europäische Union jedenfalls spricht von 3,3 Millionen Menschen, die Ukraine verlassen haben. Summa summarum, sie wissen aber nicht, zumindest nicht offiziell, wie die Zahlen zurückläufig sind. Das war die Frage von EN, glaube ich. Und vielleicht kurz ergänzt, bevor Hans gleich kann. Ich glaube, die Frage von Ihnen spielt ja auch darauf an, wie generell die humanitäre Lage im Land ist. Ich fand in diesem Artikel, den ich da vorhin kurz zitiert habe, die Beschreibung ganz interessant, die dann sagt, naja, es findet ein normales Leben statt, in Anführungsstriche, parallel zu immer dauerhafter Kriegsgefahr. Also in dem Fall dreimal auch in der Nacht war dann halt Bombenalarm. Er hat beschrieben, dass viele Menschen sich einfach in ihrer Badewanne nur verstecken und nicht irgendwie groß irgendwelche Fluchträume mehr aufsuchen. Die Unfallzahlen steigen extrem, weil die Menschen halt nachts nicht mehr schlafen können. Vielleicht ist die Frage von Ihnen ein bisschen gewesen, vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie so die generelle zivile Situation im Land aussieht, zwischen den Menschen, die nicht am Krieg direkt beteiligt sind.
Ja, gut, es ist ein Land im inzwischen seit über 2 Jahren dauerhaften Kriegszustand. Das hat psychische Auswirkungen, das hat physische Auswirkungen, Schlafmangel, haben Sie gerade angesprochen. Sicherlich oder natürlich auch sowas wie Stromsperren oder Stromausfälle aufgrund zerstörter Infrastruktur. Wenn man also nur eine bestimmte Zeit hat, wo man den Herd anwerfen kann und kochen kann, all das wirkt sich auf das normale Leben sehr stark aus. Vor knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren war sehr stark im Gespräch, diese nicht Schutzräume, sondern so Zufluchtsräume, wo man heißen Tee und Strom zum Aufladen des Handys kriegt. Davon ist eigentlich wenig die Rede. Also es macht schon den Eindruck, dass sich sehr viele Menschen irgendwie damit arrangiert haben, in diesem Kriegszustand zu leben.
Hans.
Ja, ich möchte zum einen auf die, ich habe 2 Punkte. Der eine ist, möchte auf Thomas' Frage eingehen, ob ich etwas darüber wüsste, wie die Entwicklung, sagen wir, kritischer Diskurskultur in der Ukraine ist im Vergleich zu Russland. Die ist eindeutig höher. Man kann es allein daran festmachen, seit Gründung der Ukraine 1990 haben an die 10 nationalweite Wahlen stattgefunden zum nationalen Parlament mit ganz wechselnden Regierungen. Die politische Ausrichtung der Regierung, sagen wir mal einmal Russland orientiert und zum anderen westlich orientiert, ist mehrfach hin und her gegangen. Und alleine das in Verbindung mit den politischen Debatten und Meinungsbildungen und Parteibildungen, die da stattgefunden haben, ist ein Ausweis für höheren Diskurs auch der kritischen Art. Und nach meinem Eindruck liegt hierin übrigens der Hauptgrund von Putins aggressiver und imperialer Kriegs- und auch vorher Strategie begründet. Er merkt, dass ihm die Ukraine sozusagen abhanden kommt. Er hatte gehofft, denke ich, wie Russland insgesamt gehofft hatte, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Selbstständigkeit der Ukraine, dass das auf Dauer eben doch so eine Art Vorfeldnation bleiben würde. Und dann hat sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte herausgestellt, dass doch eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung eine Westorientierung will, in erster Linie ökonomisch, also EU, aber sicherlich auch gesellschaftlich, freiheitlich, teilweise auch militärisch. Und als Putin das erkannt hat, hat er, glaube ich, irgendwann gesagt, da ziehe ich den Stecker, das mache ich nicht mehr mit. Und er hat dann, so nehme ich das wahr, was spätestens seit 2014 geschieht, er versucht wenigstens die Teile der Ukraine, wo er denkt, die sind kulturell, politisch von der Orientierung her, die könnte ich halten, die versucht er durch Annexion, durch Besetzung sich anzueignen. Ich glaube nicht, dass Putin tatsächlich vorhat, die gesamte Ukraine sozusagen zum russischen Territorium zu machen. Ich habe den Eindruck, er will das Land filetieren, und auch die jetzige Kriegsführung scheint mir eher darauf abzuzielen, dass er sagt, ja, wir setzen die so sehr unter Druck, dass eine Situation entsteht, dass die ukrainische Regierung in Kiew zulassen muss und die Weltgemeinschaft zulassen muss, dass die Verhältnisse, wie wir sie derzeit als reale auch Besetzungs- und Besatzungsverhältnisse haben, irgendwie akzeptiert werden, ob man das eingefroren nennt oder wie auch immer, ob man dann irgendwann vereinbart, ja, und in 20 oder 30 Jahren findet man ein Referendum auf der Krim statt, ist egal. Ich glaube, es geht ihm darum, die jetzigen Macht- und Einflussverhältnisse zu stabilisieren. Das sehe ich als sein Hauptkriegsziel an, und diesem Kriegsziel scheint er näher zu kommen. Und in dem Zusammenhang mein zweiter Punkt, die Frage geht an Thomas. Das, was du beschrieben hast, dass also Russland jetzt sozusagen alte Bomben modernisiert und einsetzt, ist ja nur eine Facette dessen, dass Russland seine Rüstung, seine Armee in den letzten 3 Jahren dann doch erheblich umstrukturiert hat, offenbar. Krieg ist ja immer auch ein gewaltiges, perverses Technologie-Fortschrittsprogramm, eine Modernisierungsspirale. Und dieses Umstellen der russischen Wirtschaft, die sowieso immer stark militärlastig auch war, auf eine Kriegswirtschaft, die in gar keiner Weise irgendwo kontrolliert ist, sondern wo der Kreml oder Putin sagen kann, hau alles rein, wir produzieren das Zeug, und dann kommen noch Lieferungen von Nordkorea über Iran bis hin zu China. Ist das in den westlichen Ländern so überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden? Denn jetzt steht der Westen, und wir leben das in Deutschland, staunend davor und sagt, ja, das haben wir falsch eingeschätzt, und darauf haben wir zu spät reagiert. Haben die das nicht gemerkt, oder war denen nicht klar, den westlichen Strategen und den Geheimdiensten, was da passiert und welche Konsequenzen das haben wird? Denn wenn wir jetzt, und im Grunde seriös gesagt, ist das, glaube ich, eher lächerlich, ob jetzt noch ein oder zwei mehr Patriot-Systeme dahin verschoben oder geliefert werden, wenn man sich anguckt, was diese russische Kriegswirtschaft tatsächlich liefern kann. Warum hat der Westen sich derartig geirrt?
Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund liegt in einer Fehleinschätzung im Westen, die davon ausging, okay, Russland hat ein bisschen mehr Panzer, ein bisschen mehr Artillerie, ein bisschen mehr Munition, aber das sind doch alles alte Systeme. Wir haben vielleicht nicht so viel, aber wir haben Hightech-Systeme, wir haben Präzisionswaffen, wir haben von dem, was genauer trifft, mehr als die Russen haben. Das mag sein, aber inzwischen kommt es an den Punkt, wo Quantität sozusagen eine eigene Qualität hat. Dass also von russischer Seite, ja gut, alte Panzer, okay, alte Geschütze, so what? Aber halt genug davon oder Unmengen davon, Stichwort diese Gleitbomben, genügend alte sowjetische Bomben sind vorhanden. Genügend Artilleriemunition, wenn auch für alte Geschütze, ist da. Und dann treffen diese Artilleriegeschütze halt nicht exakt die berechneten Ziele, sondern schießen links, rechts, davor und dahinter auch. Aber wenn man genügend Munition hat, macht das nichts. Also das ist, glaube ich, ein Teil der schweren Fehlkalkulation, dass man unterschätzt hat, wie einfach Menge einen Unterschied macht. Und das sehen wir einfach, wenn die Ukraine sagt, ja, okay, wir haben die präziseren Geschütze, aber wenn wir nur ein Zehntel der Munition haben, nützen uns auch die präziseren Geschütze nichts.
Ja, das ist exakt mein eigentlich fassungsloses Unverständnis. Wenn das einem militärischen Idioten wie mir und einem journalistischen Militärexperten wie dir sozusagen komplett klar ist, dass der Punkt, wo dann einfach Masse Qualität überwiegt, das muss doch den Diensten und den Militärs im Grunde spätestens klar geworden sein, als sie mitgekriegt haben, dass Russland in diese Kriegswirtschaft, in diese Modernisierungsspirale reingeht. Und das kann nicht erst gestern gewesen sein. Und dennoch finden die Reaktionen jetzt mit, wenn man so will, anderthalbjähriger Verspätung statt. Warum?
Also letztendlich kann ich die Frage auch nicht beantworten. Aber ein Ansatz ist vielleicht zu sagen, die NATO hat sich darauf eingestellt, dass sie einen solchen Krieg mit Russland ganz anders führen könnte, würde, als die Ukraine ihn führt. Ein wesentlicher Punkt ist, die NATO würde sehr schnell in einer Auseinandersetzung versuchen, russische Nachschubwege, Flugbasen, was auch immer, weit im Hinterland zu zerstören. Mit Luftangriffen würde also mit einer angestrebten Luftüberlegenheit möglichst weit nach Russland reingehen, um dort abzuschneiden, was es an Nachschub gibt, was es an Kriegsmöglichkeiten gibt. Das ist eine Möglichkeit, die die Ukraine nicht hat. Auf der einen Seite faktisch nicht durch ihre Waffensysteme oder die Zahl dessen, was sie militärisch zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite aber auch deswegen, weil der Westen, der Ukraine die Waffensysteme zur Verfügung stellt, schon darauf achtet, dass genau das nicht passiert. Die Taurus-Debatte, die wir derzeit führen oder immer wieder führen, ist ja genau ein Ausfluss dieser Geschichte. Natürlich würde in einem Konflikt zwischen der NATO und Russland der Taurus eingesetzt. Genau dafür, um Nachschubstellungen, Kommandozentralen und so weiter zu zerstören. Der Ukraine wird gesagt, geh nicht so weit nach Russland rein, weil wir wollen ja keine Eskalation. Das geht ja so weit, wie in US-Medien zu lesen war, dass die amerikanische Regierung der Ukraine gesagt hat, eure Drohnenangriffe auf Öllager irgendwo in Russland, die macht ihr bitte nicht, weil das bringt den ganzen weltweiten Ölmarkt durcheinander. Davon nehmt ihr bitte Abstand. Also die Ukraine verteidigt sich oder kämpft nicht so, wie die NATO es tun würde. Und natürlich sind die ganzen Planungen, Überlegungen, die im Westen auch Nachschubmengen, Logistik und so weiter bestimmen, von diesen westlichen Überlegungen geprägt.
TM, darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Hans, willst du nochmal reagieren?
Nein.
Okay, weil ich würde...
Habe ich dich totgeredet, ja?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja so lange mal wieder geredet im ersten Aufschlag. Ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen, die Nachfrage zu stellen. Und jetzt halte ich wirklich meinen Mund.
Nein, du darfst immer reden, Hans. Du bist da hier Teil der Gruppe, nicht ohne Grund. Vielleicht ganz kurz, bevor TM gleich kann, ich würde die Frage von dir übrigens, Hans, darin beantworten, und das hat, glaube ich, Herr Wiegert ziemlich deutlich gemacht. Gerade am Anfang, eigentlich nicht am Anfang, ganze Zeit, war in Deutschland immer die Aussage, wir müssen verhindern, dass Russland diesen Krieg gewinnt, aber nicht, dass Ukraine gewinnt. So, also so war ja der Wortlaut quasi, ne? Wir wollen verhindern, einen Sieg der Russen, aber nicht einen Sieg der Ukraine ermöglichen. So. Und ich glaube, das war am Anfang so ein bisschen bis heute so das Mantra. Man will das ganze Ding irgendwie so halten, dass eben nicht ein Sieg Russlands möglich wäre. Über die Frage, ob das sich gerade schon kurz davor stellt, können wir gerne noch sprechen. Und gleichzeitig aber nicht ermöglichen, dass es wie auch immer einen militärischen Sieg über Russland geben könnte, wenn es den überhaupt geben könnte. Und ich glaube, in diesem Kontext bewegt sich ja die ganze Diskussion so ein bisschen, wie viel lässt man zu, wie viel ermöglicht man, wie vorsichtig ist man bei der Lieferung von Waffen oder wie vorsichtig ist man nicht. Und dadurch, glaube ich, ist auch diese Fehleinschätzung, die Hans, du da gesehen hast, ich glaube, das war am Ende keine Fehleinschätzung. Es war am Anfang, glaube ich, ein bisschen Hybris, also ein bisschen Selbstüberschätzung dessen, was man eigentlich selber kann und was man militärisch leistet, also im Sinne der westlichen Produktion. Und dann irgendwann war das um diesen Begriff des Ersten Weltkriegs zu benutzen, so eine Art Stellungskrieg. So. Also wir lassen es alles so im Status quo und dann ist gut. Und dann haben wir alle unsere Ruhe, so es überspitzt ein bisschen. So ist mein Eindruck jedenfalls. Aber den können wir gerne nachher nochmal in die Diskussion mitnehmen. Tja, mich wollte ich aber nicht abschneiden. Mir war bloß die Ergänzung nochmal wichtig.
Also Sie haben eigentlich schon einiges von dem formuliert, was ich sagen wollte. Ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen politisches Kalkül ist von Seiten der USA beziehungsweise von Seiten des Westens. Nicht nur um gegenüber der eigenen Bevölkerung sicherzustellen, dass die weiterhin dahinter stehen, weil eben gerade hier in Deutschland hören wir das ja immer wieder, oh, was, wenn Russland eskaliert? Und auf der anderen Seite haben wir eben das Gefühl, dass die USA das nutzen, um Waffen zu testen in der Ukraine, dass die gar nicht zwingend daran interessiert sind, dass die Ukraine gewinnt, sondern weil dass dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland ja auch eine Schwächung Russlands herbeiführt, die im Interesse der USA ist. Das ist jetzt natürlich sehr zynisch, schwebt das immer so ein bisschen in der Luft. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus.
Trotzdem, lass mich mal ganz kurz bitte noch dazu sagen, dieses mit dem Waffentesten in der Ukraine, das ist immer wieder so, ja, welche denn? Welche Waffen werden denn getestet, die nicht schon getestet wären? Also das ist für mich so ein
Einsatz.
Ja, welche denn?
Tatsächlich. Na, zum Beispiel die High Artillery Mobility
HIMARS.
High Mobility Artillery Systems, richtig, HIMARS.
Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht schon in einem der vorherigen Kriege der USA eingesetzt wurden. Also
naja,
ich bin da immer so ein bisschen skeptisch.
Darüber will ich mir ja auch gar keine Kenntnis anmaßen. Es war jedenfalls zumindest einer Erwähnung würdig, dass das immer so eine These ist, die im Raum schwebt. Eigentlich will ich auf was ganz anderes hinaus. Und zwar wurde ganz am Anfang in Ihrem ersten Statement schon angesprochen, dass die Russen eine überwiegende Produktionskapazität haben, auch wenn sie immer noch mehr verbrauchen, als sie fähig sind zu produzieren. Aber sie haben halt riesige Lagerbestände noch aus Sowjetzeiten. Und zum anderen, dass sie immer noch über genügend auch modernere Waffensysteme verfügen. Und das liegt eben daran, dass die westlichen Sanktionen, die ja gegen Russland bestehen, über Drittländer übergangen werden. Dazu gehören größere Staaten, dazu gehören aber auch zum Beispiel kleinere Länder, wie zum Beispiel in der Kaukasusregion. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie wird damit umgegangen, wie kann man dagegen vorgehen? Weil wenn Russland sich halt unzählige Waschmaschinen aus China kauft, um dann genug Mikrochips zu haben, die sie in ihre Waffen verbauen können, ist das doch zumindest zu hinterfragende Vorgehensweise.
Klar, da müsste man aber jetzt eigentlich eher einen Wirtschaftsfachmann fragen oder jemand, der sich mit Außenhandel auskennt, wie man das wirklich unterbinden könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich letztendlich verhindern lässt. Solche Sanktionen haben immer Löcher. Diese Sanktionen scheinen ziemlich große Löcher zu haben. Aber was man tun kann, dass eben nicht die Chips doch noch irgendwo hintenrum. Also wir reden jetzt nicht über chinesische Chips. Das ist nicht der Punkt, weil die sind von Sanktionen nicht erfasst. Aber Material aus den USA, aus Europa, was ja immer wieder entdeckt wird, wenn da so eine russische Drohne auseinandergenommen wird und dann steckt da irgendwelche Steuerelektronik drin oder irgendwas anderes. Ja, Ich weiß nicht, ob sich das in einer globalisierten Wirtschaft wirklich letztendlich verhindern lässt. Aber wie gesagt, die Frage müsste eher ein Fachmann für Außenhandel, Exportkontrolle und so weiter beantworten. Ich weiß es nicht.
Abi.
Also eine Frage, die ich mich immer wieder stelle, ist, wir sehen ja, dass es gibt natürlich wie in jedem Krieg Unmassen an Opfern, also auch allein schon von der Soldatenseite. Und insbesondere auf der russischen Seite sehen wir, dass eben die ganz junge Bevölkerung eben mobilisiert wurde und dorthin geschickt wurde. Wie kann es sein, dass fast mittlerweile 500.000 junge Männer eben aus Russland eben mobilisiert wurden, an diese Front geschickt wurden und dort gestorben sind und es im Land eben noch nicht zu einem Meinungsumschwung eben wirklich dazu kam. Das ist so das krass, was ich mir nicht vorstellen kann.
Das
ja, ist lieber, krass. Warten wir ganz kurz. Ich glaube, TM, ich müde dich einfach, sprich, dann ist es einfacher.
Nur ganz kurz. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich meine nur, dass ich vielleicht auch eine Antwort auf die Frage habe und Sie können ja dann noch, sage ich mal, das Ganze ergänzen. Ja. Und zwar muss man sagen, dass Russland ja in diesem Krieg nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine führt, sondern auch gegen die eigenen Minderheiten im Land. Das heißt, es werden ja nicht zwingend Unmengen an Russen aus Moskau oder St. Petersburg an die Front geschickt, sondern das sind ja vor allem die Leute aus den armen Regionen, die sozusagen zum Beispiel eigenen ethnischen Minderheiten innerhalb des Staates gehören, die zum Beispiel aus Sibirien kommen, aus dem Fernosten, aus Dagestan, aus der Kaukasusregion oder aus dem Ural, die also gar keine Russen an sich sind und dementsprechend in der Gesellschaft auch gar nicht so stark wahrgenommen werden. Und die werden dann eben für diesen Fronteinsatz rekrutiert und dort verheizt. Und man muss dazu eben auch sagen, dass das sogar recht lukrativ ist für die Familien, die da leben. Ist sozusagen eine Ökonomie des Sterbens. Weil die, sollte jemand an der Front verletzt werden oder getötet werden, so viel Geld kriegen, dass es erstens den russischen Staat ganz schön was kostet und zweitens den Regionen an sich zu einem Aufschwung wirtschaftlicher Natur verhilft. Und das ist natürlich ziemlich krass, aber in Verbindung damit möchte ich gleich an Sie noch eine Frage richten. Und zwar, inwiefern hat denn der Westen eigentlich diese Haltung gehabt, dass in Russland vielleicht ein Umsturz passieren könnte? Und vielleicht hat ja der Westen auch so lange gezögert und nicht weiter an die Ukraine geliefert, weil man davon ausgegangen ist, dass die Russen sich gegen dieses Regime wehren würden oder zumindest stärker dagegen wehren würden. Und wie ernüchternd war das jetzt, dass man sieht, dass eben ein Großteil der Gesellschaft wirklich von Putins Propaganda durchdrungen wurde?
Also inwieweit der Westen sozusagen, das klang ja an, weniger oder zurückhaltender war nach dem Motto, das wird sich in Russland schon selber regeln, das glaube ich eigentlich nicht. Aber es gab in der Tat auch das eine Fehlkalkulation, die Einschätzung, wenn der Blutzoll der russischen Seite hoch genug ist, dann wird die russische Gesellschaft sich dagegen wehren. Genau das passiert nicht. Da kann man jetzt lange Ursachen sich angucken, inwieweit ist es Propaganda, inwieweit ist es nicht zur Kenntnis nehmen wollen, inwieweit ist es tatsächlich überzeugt sein von, für Russland ist es das wert. Das ist müßig, glaube ich, aber man kann als Fakt einfach konstatieren, irre hohe Zahlen an Toten und Verwundeten machen nichts aus, haben in den vergangenen über 2 Jahren nichts ausgemacht in der russischen Gesellschaft. Und der Kreml scheint dann zu dem Eindruck zu kommen, werden auch in Zukunft nichts ausmachen. Also ganz offensichtlich, wie viel junge Russen sterben, scheint egal. Für diejenigen, die in Moskau darüber entscheiden. Und das ist eigentlich schon ziemlich erschreckend. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist doch nicht überraschend. Das war im Zweiten Weltkrieg nicht so viel anders. weil auch da waren natürlich die Verluste eben nicht nur der Russen, sondern auch der Ukrainer oder der Belarussen, die ja damals auch auf Seiten der Sowjetunion gekämpft haben, auch extrem hoch. Entschuldigung, extrem hoch. Insofern darauf zu bauen, dass sich dadurch etwas ändert, scheint relativ sinnlos.
Zweiten Teil der Frage. Die willst du mal wiederholen?
Was war nochmal der zweite Teil?
Nicht schlimm.
Ich bin selbst gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, es war inwiefern die Reaktion des Westens darauf ausfiel, wenn ich mich nicht täusche.
Achso, also, das habe ich doch anfangs versucht abzuräumen, zu sagen, ich glaube nicht, dass der Westen kalkuliert hat, ja, da müssen wir ja nicht so viel liefern, weil es wird sich schon in unserem Sinne regeln. Also den Eindruck habe ich nicht.
Es gibt übrigens zu der Frage, warum das nicht diesen Spillover-Effekt hatte, also diese Verbreitung, gibt es auch ein paar, naja, Forschungsansätze, sage ich mal. Und am Ende kommen alle unisono zu dem Ergebnis und sagen, naja, in einem Staat, der stärker medial durchdrängt wäre, also wo man stärkere Zugriff hätte auf mediale Kanäle, würde es vielleicht durchaus funktionieren, ist aber in der breiten russischen Landbevölkerung ja nicht der Fall. Und dann wird's kompliziert. Zumindest sagt es die Studie der Gesellschaft hier für Außenpolitik, die haben das mal untersucht und kommt zu diesem Kernergebnis. Hans, ich gebe dir gleich das Wort. Ich habe noch eine Frage und dann würde ich gerne so langsam noch in den kleinen diskussionsknappen Teil übergehen. Eine Frage, die mich persönlich interessiert. Immer wenn es um die Frage geht, wie geht's jetzt weiter? Zu der Frage kommen wir ja gleich nochmal. Was müssen wir jetzt liefern oder nicht liefern? Ist immer die Aussage, naja, wenn wir das nicht machen, dann braucht Putin, er sagt ja selber, glaube ich, 4 Wochen, ne? Dann ist quasi der Krieg beendet, weil er gewonnen hat. Jetzt mal ganz klar gefragt, würden die Waffenlieferungen eingestellt werden oder stark reduziert werden? Wie lange könnte vermutlich die Ukraine überhaupt gegenhalten? Und wie schnell wäre das ganze Ding erledigt? Naja, weil das ja eine Variable ist, die in der Diskussion immer den hin und her gespielt wird.
Ja, ne? Ja, ist klar.
Deshalb ist die Frage nicht ganz unwichtig.
Das Problem ist ja, dass wir, glaube ich, im Westen teilweise eine falsche Einschätzung haben, wann die Ukraine, und auf die kommt es ja dann an, sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, wir hören auf, der Krieg ist für uns verloren, wir geben auf. Das ist ja der Punkt. Ja, mein Eindruck ist schon, dass die Ukraine jetzt etwas überspitzt gesagt hat, gut, ihr liefert uns nicht, dann wir werden weiterkämpfen mit dem, was wir haben, auch wenn es nicht reicht. Mit erheblich höheren Verlusten, mit viel mehr Toten, viel mehr Verwundeten. Also die Frage können wir außerhalb der Ukraine, glaube ich, nicht wirklich belastbar beantworten, wann wäre der Punkt, wo die Ukraine zum Aufgeben genötigt wäre. Ich glaube, er liegt deutlich später, als wir uns das vorstellen können.
Da wäre ich durchaus d'accord. Ja. Hans?
Ich möchte auf einen Punkt eingehen. Wir können, glaube ich, mit westlicher Brille und westlicher Erfahrung und westlicher Kultur wirklich nicht nachvollziehen, was in Russland möglich ist, passiert oder auch nicht passiert. Und das wissen aber unsere Politiker, denke ich, relativ genau. Ich habe auch in den Diskussionen auf Bundesebene, Bundespressekonferenzen, anderswo, auch zu Beginn des Krieges nie gehört seriös, dass irgendjemand politisch die Strategie von der Bundesregierung vertreten hätte oder gesagt hätte, wir setzen mal drauf, dass es dann in Russland sozusagen einen demokratischen Aufstand gegen Putin gibt und dann ist er weg. Das habe ich schlicht und einfach nirgendwo gehört. Es gibt eine gewisse Ernüchterung und wenn man so will auch Enttäuschung und Frustration darüber, dass tatsächlich so wenig offener Widerstand da ist. Da hätten sich manche mehr erhofft und erwartet. Putin sitzt ja anscheinend auch von den Zustimmungswerten her fester im Sattel als je zuvor. Das ist eine Enttäuschung, aber sozusagen an den Putsch gegen Putin hat tatsächlich niemand geglaubt. Und man darf nicht vergessen, dass ein im Grunde in einem Jahrhundert Geschichte autoritär regiertes System, und da ist dann das jetzige Russland ist die Nachfolgenation der alten UdSSR, das war autoritär mit Unterdrückung und dem, was auf der Seite der Unterdrückten passiert, nämlich Anpassung hinnehmen, das ist eine Form von Kultur des Erduldens, des Ertragens, weil das immer noch besser ist, als sozusagen erschossen zu werden, um das mal brutal zu sagen. Und letzter Gedanke dazu, wenn wir an die eigene deutsche Vergangenheit denken, Deutschland zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war völlig klar, im Grunde spätestens ab Anfang 1944, dass Deutschland diesen Weltkrieg von Hitler begonnen niemals würde gewinnen können. Zunehmend lag Deutschland, und zwar überall, mehr als die Ukraine jetzt, in Schutt und Asche. Hat es irgendeine Form von Aufruhr, Aufstand gegen Hitler gegeben? Nein, gab es nicht. Und es gab ihn deswegen nicht, weil in dem im faschistischen Deutschland die Möglichkeit eines solchen Volksaufstandes gegen die herrschende Diktatur, die nicht nur eine Person ist, sondern ein komplettes System, das ist eine Form von, sagen wir mal, wäre eine Form von kollektivem Selbstmord gewesen, den im Grunde richtigerweise niemand gemacht hat. Und auf einer strukturellen Ebene, ich sage jetzt nicht, Putin ist der neue Hitler oder so, überhaupt nicht, aber auf einer strukturellen Ebene, was ist in einer Diktatur möglich, selbst wenn die Verhältnisse eigentlich nach Umsturz und Aufstand rufen, da ist weniger möglich, als wir uns das in unseren, sagen wir mal, halbwegs freiheitlich organisierten Köpfen vorstellen können.
Herr Wiegold, wollen Sie reagieren?
Ich würde Hans voll inhaltlich zustimmen.
Ja, der Vergleich natürlich zum NS-Reich, das weißt du ja selber, ist natürlich also von der Struktur her relativ nachvollziehbar. Zeitentechnisch ist ja doch schwierig, ne? Aber gut. Ja. Aber okay. Ja, vielleicht würde ich vorschlagen, lass uns mal so langsam den Blick werfen auf die Frage jetzt des Umgangs. Wir haben uns ja sehr mit Situation beschäftigt. Die Frage jetzt für die Zukunft ist natürlich von Relevanz. So, und besonders die Rolle Europas dabei, weil wir uns alle vor Augen führen, dass wahrscheinlich mit der Wahl im November und des vermuteten Ausgangs, wir wissen es nicht, eventuell auch Amerika seine Unterstützung eventuell reduziert. Auch das ist ja nicht ganz klar, weil die Waffenlobby auch davon stark profitiert. Aber die Frage nach Europas Rolle spielt trotzdem, ist trotzdem eine entscheidende Frage. Und dann gibt es so verschiedene Pole, die sich auftun. Der Pol derjenigen, die sagen, ja, wir sollen weiterhin Waffen liefern, aber bitte nur defensiver Natur. Diskussion hatten wir ja schon so ein bisschen indirekt.
Ja, aber die ist, glaube ich, durch die Diskussion mit den Defensivwaffen.
Na, bin ich das mir nicht so, ich bin mir, naja, ich bin mir, also die Frage, die ich quasi in den Raum stellen möchte, und das ist so ein bisschen die Diskussionsfrage, ist die, inwiefern wirklich, oder wie die zukünftige Frage, was Europa dort machen soll, was sie liefern sollen, wie sie mit dem Krieg umgehen sollen, was ihr dafür realistisch haltet. Und ich will mal kurz nochmal die Pole aufmachen. Also die Variante wäre quasi, Defensivwaffen weiterhin liefern, in welcher Form auch immer. Auf Angriffswaffen quasi übergehen, also die Möglichkeit geben, auch stärker proaktiv tätig zu werden, was man jetzt schon teilweise schon macht. Oder sogar die Haltung, die man in deutschen Medien ja auch von vereinzelten Personen und Parteien immer wieder hört, die Frage, naja, vielleicht sollte man irgendwann auch mal stärker wieder zurückhaltend gehen, vielleicht diplomatischen Weg, wie auch immer der konkret dann aussehen soll, begehen. Und mich würde einfach mal eure Position interessieren. Herr Wiegold, Sie können sich kurz zurückhalten, Sie sind quasi als Letzter in der Reihe dran. Wir gehen erstmal die Reihenfolge durch. Herr Wiegold, du kannst starten.
Also ich persönlich, mich sehr, also zum einen möchte ich definitiv sagen, ich bin in keinerlei Weise, wenn auch nur vom Hobby her, wirklich an Krieg und Taktik interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber selbst ich gewisserweise als Laie muss einsehen, dass es eigentlich in diesem Fall das Schlauste wäre, wenn man weiterhin eben bei defensiven Lieferungen bleibt und auch die durchaus, also die sollte man definitiv noch erweitern. Also wir haben ja gehört, dass eben die wie Flugdefensivabwehr, keine Ahnung, defensive Flugabwehr, wie auch immer die richtige Betitelung wäre in diesem Fall. Wurde schon oft genug gesagt von TM heute. Dass man das definitiv verstärken sollte und auch eben in größeren Zahlen machen sollte. Aber stellt sich natürlich auch die Frage, falls es dann eben dazu kommen sollte, dass die USA gewisserweise ihre Unterstützung zurückzieht, dann fehlt ja gewisserweise ein sehr großer Teil eben der Unterstützung. Und wenn dann eben alle europäischen Staaten diese dann diesen großen Teil dann eben selber stützen müssten, würde es eben noch mehr an den eigenen Arsenalen nagen. Und falls es irgendwann dazu kommen sollte, dass die Ukraine tatsächlich überrollt werden sollte, in ein paar Jahren, dann stellt sich natürlich die Frage, war das strategisch so schlau? Hätte man nicht auch etwas noch für die eigene Defensive zurückhalten müssen? Aber zum momentanen Zeitpunkt würde ich sagen, dass man trotzdem die defensiven Mittel eben noch verstärken sollte und weiter eben an die Ukraine schicken sollte. Aber keine Taurus.
Gut, dann bin ich an der Reihe, denke ich. Ich möchte mal eine andere Perspektive auf das Ganze werfen. Wir reden hier immer noch von Menschenleben, die dabei draufgehen. Wir reden davon, dass in der Ukraine täglich zig Leute sterben in diesem Konflikt. Es werden Zivilisten angegriffen in der Ukraine und das ganz bewusst und gezielt von Russland. Und warum? Weil sie an Demokratie interessiert sind. In der Ukraine werden westliche Werte verteidigt. In der Ukraine werden Werte von Demokratie verteidigt, auch wenn die Ukraine selbst nur auf dem Weg dahin ist. Dennoch, und es geht auch um das Selbstbestimmungsrecht dieser Menschen dort. Und da kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn Leute sagen, nee, wir helfen da nicht. Also jetzt mal nur auf Defensivwaffen bezogen. Und wenn dann noch Leute behaupten, ja, Putin hätte doch versucht zu verhandeln, wir sollen mit dem verhandeln, ich finde, das ist absolut schwierig. Also die Verhandlungsbasis wäre ja, dass Putin fordert, im Prinzip die gesamte Südostukraine zu annektieren. Das würde für die Menschen dort bedeuten, dass sie unterdrückt werden. Das würde für die Menschen dort bedeuten, dass sie potenziell deportiert werden. Das würde bedeuten, dass ihnen eine andere Sprache, eine andere Kultur aufgezwungen wird. Und das Minimum, also die Russen sind ja jetzt schon dabei, hunderte Kinder aus den besetzten Regionen zu entführen und an Adoptivfamilien in Russland zu geben, damit die eben russisch aufgezogen werden. Und im Angesicht all dessen, finde ich, ist eine Unterstützung für die Ukraine, zumindest defensiver Natur, das Mindeste, was wir tun können. Wenn nicht gar darüber hinaus, und da sind wir bei meinem nächsten Punkt, es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir von jetzt auf gleich angefangen, Offensivwaffen zu liefern. Wir haben erst angefangen mit Flugabwehrsystem. Daraufhin kamen dann Schützenpanzer, Kampfpanzer. Deutschland waren nie die Ersten, hat aber in der Menge doch einen großen Teil dazu beigetragen, auch wenn das am Anfang, sage ich mal, sehr runtergemacht wurde von den Medien. In absoluten Zahlen sind wir nach den USA, glaube ich, der größte Waffenlieferant beziehungsweise Unterstützungsbereitsteller. Jetzt war eben die Diskussion um Kampfjets. Und letztendlich muss immer die Frage sein, in welchem Verhältnis steht das? Ich denke auch, dass Taurus von der Ukraine ja nicht gegen die russische Zivilbevölkerung eingesetzt würde, sondern eben eingesetzt würde, um russische Kommunikationszentren zum Beispiel zu zerstören oder um die logistische Infrastruktur dahingehend zu schädigen. Dennoch spricht Putin immer von einer roten Linie, die übertreten werden könnte. Aber diese rote Linie zieht er jedes Mal neu, hat man so ein bisschen den Eindruck. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich jetzt im Westen davon überreden lässt und so ein bisschen dazu bringen lässt, zu sagen, okay, dann helfen wir halt nicht mehr, wenn die USA schon nicht mehr machen. Ich denke nicht, weil wenn wir jetzt in der Ukraine nicht beitragen, die sozusagen für unsere Werte einsteht, dann sind wir die Nächsten, die in diesen Konflikt verwickelt werden. Und das kann ja nun wirklich nicht unser Ziel sein.
Ja, also dann würde ich an dieser Stelle mal anschließen. Ich habe bei der Frage auf jeden Fall eine recht ähnliche Perspektive, wie TM schon gesagt hat. Ich finde auch, dass einfach, wenn man sich anschaut, wie viel Menschen leben in der Ukraine jeden Tag, wie viele Menschen dort jeden Tag ihr Leben verlieren, wie viel Land dort auch zerstört wird, große Städte, die massiv bombardiert werden, haben wir auch alles schon gehört. Wenn man sich dessen bewusst macht, muss man einfach ganz klar sagen, dass einfach die Realität ist, dass wir die Ukraine unterstützen müssen und dass wir auch eine Art Verantwortung haben, weil es kann nicht sein, dass wir uns die ganze Zeit nur zurückhalten. Und das kann auch nicht der Weg sein, weil letztendlich ist es ja auch so, dass die Ukraine durchaus auch unsere Werte verteidigt, wie Term auch schon betont hat. Und letztendlich ist es ja so, dass wenn wir die Ukraine nicht ausreichend unterstützen, da zählen meiner Meinung nach alle Waffen dazu. Da braucht es einerseits natürlich defensive Waffen, aber andererseits sind meiner Meinung nach auch gerade Angriffswaffen sehr wichtig, ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung, weil sich die Ukraine einfach sonst nicht ausreichend gegen die russischen Invasoren verteidigen kann, zumal ja Russland auch voll auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und das ja auch letztendlich jetzt das ja so ziemlich das größte Ziel Russlands auch ist, diese Kriegswirtschaft weiter anzukurbeln. Da müssen wir uns einfach klar werden, bewusst machen, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, weil es eben letztendlich nichts anderes als ein Freiheitskampf ist, was die Ukraine dort jeden Tag tut. Und letztendlich, wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat und wenn er irgendwann ja vielleicht noch größere Teile des Landes einnimmt oder und man merkt, dass die Ukraine dem nicht mehr viel entgegensetzen kann, dann wird Putin vielleicht auch in irgendwelche anderen Länder kommen und dort nicht Halt machen. Also da schätze ich ihn durchaus auch so ein, dass ich ihm das durchaus zutrauen würde. Also ich habe da nicht wirklich Zweifel daran. Und gerade wenn man sich dessen bewusst wird, sollten wir unbedingt die Unterstützung weiter hochfahren, auch gerade als Europa. Und ich finde auch Deutschland, weil wir ja die Wirtschaft, so ziemlich wirtschaftsstärkste Nation in Deutschland, in Europa sind. Auch wir als Deutsche müssen unsere Unterstützung auf jeden Fall weiter hochfahren. Und da finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich gefährlich und kann es auch wirklich nicht verstehen, dass man sich da auch bei Taurus-System beispielsweise so stark verwehrt, wie wir es ja von der Bundesregierung, insbesondere dem Bundeskanzler, in letzter Zeit sehr deutlich sehen. Also da wünsche ich mir ganz auf jeden Fall, dass die Unterstützung deutlich verstärkt wird und dass auch Taurus da in den Blick genommen wird.
TM? Also ich will nur ganz kurz reingrätschen und zwar entscheidender Punkt, der mir gerade auch noch eingefallen ist. Wir senden ja nicht nur ein Signal an Russland, indem wir die Ukraine unterstützen, sondern wir senden ein Signal an die ganze Welt und wir senden ein Signal an vor allem eine Nation, die sich schon die Hände reibt, wenn man das so sagen kann. Und das ist die Volksrepublik China, weil die wartet nur darauf, dass sie die Gelegenheit bekommt, Taiwan endlich wieder de facto in das eigene Staatsgebiet einzugliedern. Und je nachdem, wie der Westen sich jetzt zeigt und wie besonnen und wie zielgerichtet er reagiert auf diesen russischen Angriffskrieg gegen und in der Ukraine, wird eben auch die Reaktion Chinas ausfallen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Hans, mich würde deine Sicht interessieren, bevor Herr Wiegold dann abrunden kann.
Ja, ich bin natürlich beeindruckt von dieser strategischen Kenntnis und Weitsicht, die ich mir so nicht zutrauen würde. Meiner Einschätzung nach ist es so, dass es gute Gründe dafür gibt, warum Deutschland und auch westliche Staaten sagen, wir gehen nicht in Konfliktformen rein, wo wir direkte kriegsbeteiligte Partei wären. Wenn die NATO, um das mal so zu sagen, wenn die NATO tatsächlich in diesen Krieg eintreten würde, dann wäre vermutlich wäre Russland unterlegen, aber mit dem hohen Risiko eines Atomkriegs, den man dann macht, wenn man merkt, ansonsten verlieren wir, dann sollen wenigstens die anderen mitgehen. Es gibt gute Gründe, sehr gute Gründe dafür, das nicht zu machen. Das erzeugt dann die Problematik, dass die Waffenlieferungen, die gemacht werden, die Unterstützung, die gegeben wird, ein Sprichwort, das ganz furchtbar ist, aber in diesem, es ist dann, dass man sagt, ja, die Ukraine bekommt zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Tatsächlich ist das dann wieder mit hunderttausendfachem Sterben verbunden. Ich sehe aber tatsächlich kaum eine andere Möglichkeit. Und bei Taurus, das nur mal kleine Randbemerkung, wer sich mit Menschen unterhält, die wissen, was in diesem Ding drinnen steckt, da geht es nicht einfach nur um die Frage, ja, kann man die so programmieren, dass sie dann 300 Kilometer nur reduziert wird, sondern das Gehirn von Taurus, Das ist wirklich das, worauf es ankommt. Und dieses Gehirn ist sozusagen eine, sagen wir mal, komplette westliche Spitzentechnologie. Das versichern einem Menschen, die damit zu tun haben. Wer über Taurus und die Bedienung und die dafür nötigen internationalen Bilder und Signale verfügt, um dieses System effizient und schnell anzuwenden, der verfügt über das gesamte technologische Militärwissen des Westens. Das muss man einfach wissen. Da geht es nicht nur darum, erreicht man mit Taurus dann doch irgendwelche Lager im russischen Hinterland, sondern das wäre ein Paradigmenwechsel allererster Güte. Und ob man den eingehen will, da bin ich mir unsicher. Was die Rolle Chinas angeht, weiß ich auch nicht. Ich sehe mich nicht in der Lage zu sagen, ja, das ist doch Chinas Hauptinteresse. Generell erleben wir das, dass aus der, das ist ja nichts Neues, aus der bis zum Kalten Krieg bipolaren Welt im Kalten Krieg, es ist zunehmend eine multipolare Welt geworden, wo sich die Player neu aufstellen. China gehört ganz wesentlich dazu. Die USA verändern ihre Rolle. Die Europäische Union hat ihre Rolle überhaupt noch nicht gefunden. Dann haben wir die BRICS-Staaten als solche. Afrika spielt eine Rolle. Also da entwickelt sich im Moment und das Ganze dann wiederum kann man nicht außen vor lassen, vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels mit all dem, was es an Hungermigration erzeugt, was es an Produktionsumstrukturierung erfolgt. Also die Welt ist, wie Steinmeier das mal so sagt, komplett aus den Fugen geraten. Und das, was wir jetzt in der Ukraine im Krieg erleben, ist sozusagen nur eine der Fuge, die da auseinandergerät. Und je nachdem, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir liefern jetzt so viel, dass dann entweder Russland auch militärisch besiegt wird oder nicht, das wäre, glaube ich, nicht ein Funke ins Pulverfass, sondern das wäre eine Handgranate ins Pulverfass. Und das sind unkalkulierbare Risiken, die ich mich nicht traue, eingehen zu wollen.
Ja, gleichwohl muss man auch im Blick behalten, dass da so ein bisschen eine Zeitfrage hintersteht. Egal, was man macht, ja. Irgendwann läuft die Zeit wahrscheinlich ab und oder Zeit ab im Sinne dessen, dass Russland, haben wir festgestellt, aufgrund des Umstellens der Wirtschaft da am längeren Hebel steht. Und die Frage dann schon ist, wie verhält man sich? Dieser Zeitfaktor, den finde ich nicht ganz unwichtig bei der ganzen Diskussion, weil ich mir auch gut vorstellen könnte, dass irgendwann die Diskussion in Europa auch aus verschiedenen Gründen, Wahlgründen und, irgendwann die wären, dass dann auch irgendwelche Lieferungen reduziert werden. Und wir dann vielleicht.
Lass mich da einen allerletzten, vermutlich wahnsinnig klingenden Gedanken reinbringen. Ich glaube, Putins Russland oder Russlands Putin hat so oder so verloren. Selbst wenn jetzt eine Situation kommt, wo er sich, weil er das militärisch kann, eine Art Diktatfrieden erzwingt, der dann möglicherweise auf eine mindestens vorläufige Teilung der Ukraine hinauslaufen könnte, das ist ja gar nicht unwahrscheinlich. Selbst dann hat er, denke ich, auf mindestens mittlere oder lange Sicht verloren, weil die Ukraine, die Teile der Ukraine, die auf eine freiheitliche Gesellschaft und Selbstbestimmung drängen, und das ist die Mehrheit, die werden sich nicht damit auf Dauer zufrieden geben. Ja, Putin kann sich, wenn man so will, jetzt zu Tode siegen. Es kann sein, dass der Tod dann irgendwann später eintritt, weiß ich nicht. Aber es gibt, letzter Satz in Bezug auf Deutschland, wir haben das ja auch mal erlebt, eine Phase der Teilung des Landes. Da gab es den klugen Satz von Richard von Weizsäcker, solange das Brandenburger Tor zu ist, ist die deutsche Frage offen. Und da würde ich dann sagen, selbst wenn wir Perspektive eine Ukraine hätten mit einem erzwungenen Frieden, weil militärisch Russland am stärkeren Hebel sitzt, ist damit die ukrainische Frage und der Konflikt zu Russland auf Dauer konstituiert und wird sich fortsetzen. Es wird auch nicht ewig eine Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea geben. Das dauert schon lang, aber es wird auch nicht ewig dauern. So, das ist eine Prognose, deren Ausgang ich vermutlich nicht mehr mit begrenzter Lebenszeit erleben werde. Aber wenn es ein Kontinuum in Geschichte gibt, dann war es das, dass kollektiver Freiheitswille, da wo er vorhanden war, sich am Ende dann doch auf welchen Wegen auch immer mehrheitlich durchsetzte.
Du, da würde ich dir gar nicht widersprechen bei dem, was du da gerade gesagt hast. Ich sage halt nur, ich bin mir halt nicht sicher, wie lange man diesen Topos von wir liefern Waffen, um so einen Status quo zu sichern, halt halten kann, weil halt Zeit eine Rolle spielt, Bilder eine Rolle spielen. Und ich würde nochmal den Punkt vielleicht zurückgehen zur Frage, was denn dann? Also wenn wir jetzt nicht irgendwie aggressiv selbst in Angriff gehen wollen und das aus verschiedenen Gründen, hat Hans richtig dargestellt, ist nicht der Weg der Dinge, dann glaube ich, ist der andere Weg dann doch zu gucken, wie kann man Russland schaden? Und jetzt haben wir festgestellt, dass diese Sanktionen nicht so richtig funktionieren. Also rein ökonomisch gesehen sind sie ja der einzige Hebel. Denn wenn man sich mal ganz konkret die Daten anguckt von Russland in der Zeit, dann steigt da die Wirtschaftswahn aufgrund dieser Umstellung bei den Daten, die man so hat. Aber man merkt halt trotzdem Abhängigkeiten, die man hat zu den neuen Märkten in Asien, die man damit geschaltet hat und. So, wenn es also gelingen würde, welchen Weg auch immer, diese Wege zu beschränken, ja, Ideen habe ich jetzt nicht konkret, dann hätte man einen Hebel, weil die Inflation liegt bei 18%. So, man sagt, der Hebel ist jetzt schon zu groß in vielen Bereichen, steigt wahrscheinlich auf 30%. Die Verteilung im Land ist sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade auf Landbevölkerung sagt man, ist die Beteiligung in dieser ganzen Wirtschaft auch sehr gering. Will damit sagen, ich glaube nicht, dass da irgendwie eine demokratische Revolution losbrechen würde, darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber der Hebel steht schon darin, Russland wirtschaftlich zu schaden. Und das gelingt eben nicht, weil die Sanktionen zahnlos sind. Und wenn man die schärfen würde und könnte, hätte man einen Weg, den Krieg vielleicht zu verkürzen. Ich sage aber nicht, dass es nicht trotzdem zu einer Überlegenheit weiterhin führen könnte. So, Herr Wiegold, Sie haben lange genug gewartet. Achso, TM mal ganz kurz. Wenn Sie kurz noch einen Moment warten können. Ich gebe TM das Wort und dann können Sie. Tut mir leid.
Ich danke Ihnen für die paar Sekunden, die ich bekomme. Ich möchte nur kurz auf Hans eingehen. Ich finde, es ist schwierig zu vergleichen mit Deutschland oder Korea, weil Russland eine radikale Assimilationspolitik betreibt und das nicht erst seit gestern, sondern im Prinzip seit Anfang der Sowjetunion-Zeiten, die Schritt für Schritt dafür sorgt, dass Kulturen innerhalb Russlands, aber auch besetzte oder angeeignete Gebiete wie die Krim in der russischen Bevölkerung aufgehen, beziehungsweise dazu gezwungen werden. Seit Annexion der Krim sind über 1 Million Russen in die Region eingewandert, beziehungsweise wurden Krim-Tataren unterdrückt, daraus geholt oder auch Ukrainer daraus geholt. Diese Politik darf man nicht vergessen, wenn man das mit Korea oder Deutschland vergleicht, wo das eben nicht geschehen ist. Möchte ich nur da anfügen.
Herr Wiegold.
Ja, jetzt ist der Bogen so weit aufgemacht, dass ich gar nicht weiß, wo ich da noch was sagen wollte. Zum einen, weil mir das nicht unwichtig ist, ich würde nicht in diese Falle mit Defensivwaffen, Offensivwaffen laufen, weil es immer davon abhängt, mit welcher Intention, in welchem Kontext und wie werden Waffensysteme eingesetzt. Ein Flugabwehrsystem, ja, eine Defensivwaffe, wenn es dazu dient, einen Schutzschirm für die eigenen Truppen zu schaffen, damit sie vorgehen können, ist dann auch eine Defensivwaffe oder Teil offensiver Kriegführung. Ein Marschflugkörper, der ein Nachschubdepot ausschaltet, ist das defensiv oder ist es offensiv? Also diese Debatte, die wir am Anfang hatten, die zum Glück jetzt nicht mehr so da ist, die macht da so Kategorien auf, die eigentlich oft dazu dienen, zu sagen, das können wir nicht liefern, weil. Was Hans zu den Taurus gesagt hat, die Hightech-Waffe, da klingt auch so ein bisschen an, wollen wir diese Waffe aus der Hand geben, wollen wir den Ukrainern das zur Verfügung stellen. Im Grunde genommen können wir den Ukrainern trauen an der Stelle. Die Ukrainer haben bislang eigentlich sehr deutlich gemacht, dass sie sich an alle Vereinbarungen gehalten haben, die sie mit dem Westen getroffen haben, was die Nutzung von zur Verfügung gestellten Waffensystemen angeht. Insofern tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, also das Zeug ist so geil, das geben wir euch nicht, weil an der Stelle trauen wir euch nicht. Die Debatte hatten wir auch bei Kampfjets. Wenn jetzt demnächst, was ja absehbar ist, F-16 kommen sollen, wird man gucken müssen, wie die Ukraine damit angeht. Theoretisch hat sie ja damit auch ein Waffensystem, mit dem sie den Krieg noch deutlich weiter nach Russland hineintragen kann. Sie tut es übrigens eben nicht mit vom Westen zur Verfügung gestellten Waffensystemen, sondern mit selbstentwickelten Drohnen. Also, dass die Ukraine nicht in Russland aktiv wird, ist ja nicht der Fall, aber sie hält sich dran, dass eben nicht die westlichen Systeme, die unter diesem Vorbehalt ausgesprochen oder unausgesprochen geliefert werden, dafür genutzt werden. Wenn der Konflikt eingefroren wird, auf das laufen ja die Dinge hinaus, die hier gesagt werden, steht zu befürchten, dass Russland zum einen in den Gebieten unter seiner Kontrolle in einem Maß agiert, wie wir es aus anderen russisch besetzten Gebieten kennen, was für die Leute vor Ort nicht richtig lustig ist. Das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Und auf der anderen Seite natürlich Russland an der Stelle Möglichkeiten oder quasi Ruhezeiten, Ruheräume gewinnt. Und ich halte die Frage, ob Russland dann an anderer Stelle offensiv agieren wird, durchaus für legitim. Weil es gibt ja, da müssen wir nicht nur auf Putin gucken, sondern auch auf andere russische Politiker, durchaus zum Beispiel im Hinblick auf das Baltikum Aussagen, öffentliche Aussagen, das ist eigentlich unseres. Und Estland, Lettland, Litauen gehören eigentlich uns. Das sollte man auch nicht vergessen. Das steht also weiter, also die Drohung steht weiterhin im Raum. Und ein letztes Wort zu den Sanktionen. Wir machen uns, glaube ich, ein bisschen was vor. Ja, es gibt Sanktionen von den USA, von der EU für bestimmte Produkte, für bestimmte Hightech. Einem Großteil der Welt, personenmäßig, flächenmäßig, sind diese Sanktionen ziemlich Wumpe. Russisches Öl auf dem Weg über Indien kommt auf die Weltmärkte. Indien sagt, wir sind die größte Demokratie der Welt, wir entscheiden schon selbst, was wir machen, was wir tun. Also das Problem ist, es gibt keine einheitlichen weltweiten Sanktionen gegen Russland. Auch das muss man einfach als Fakt so sehen. Und das macht es natürlich schwierig. Es gibt ja aktuell jetzt diese Tage wieder die ganzen Berichte über irgendwelche Geistertanker, die in der Ostsee rumfahren. Keiner weiß, unter welcher Flagge eigentlich, und die russisches Öl transportieren und wohin. Also die Märkte laufen ja weiter. Österreich bezieht, wenn ich das richtig sehe, weiterhin russisches Gas. Also machen wir uns nichts vor. Diese ganze Sanktionsgeschichte funktioniert nicht, weil nicht alle oder noch nicht mal ein Großteil der Länder der Welt daran mitmachen. Kann man beklagen, muss man aber einfach als Fakt zur Kenntnis nehmen. Strich drunter, was heißt das für den Westen? Für den Westen ist unter anderem seine Vorstellung von der strategischen Autonomie Europas in den vergangenen Tagen krachend gescheitert, weil alle gesehen haben, oh, die USA blockieren Waffenlieferungen, und wie groß war die Erleichterung, als die USA gesagt haben, oder absehbar, die USA diese Waffenlieferung wieder freigeben. Das heißt, alles, was Europa an Postulaten hat, an Vorstellungen, hält im Moment dem Konflikt mit der Wirklichkeit nicht real stand. Auch das muss man sich einfach eingestehen. Das ist bitter, das ist ernüchternd. Das heißt aber auch, dass Europa sich sehr genau überlegen muss, wie es damit umgeht, wozu es bereit ist und nicht bereit ist, abgesehen davon, dass ein bisschen mehr Einigkeit in Europa auch nicht schlecht wäre. Das war jetzt düster genug, und an der Stelle mache ich mal einen Schnitt.
Ja, sehr gut. Das könnte fast ein Schlussfazit sein an der Stelle für alles. Es gibt noch, nee, jetzt nicht mehr. JV, willst du noch kurz reagieren? Sonst?
Ja, ich würde noch ganz kurz nur noch einen Punkt sagen.
Ja, dann mach schnell.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde das sehr zutreffend, was Sie gerade geschildert haben. Deckt sich auch mit meiner Meinung zu diesem Krieg. Was ich nur noch als einen Punkt, vielleicht als einen Gedanken vielleicht festhalten wollen würde, ist einfach der Fakt, dass wir uns so ein bisschen in Europa, habe ich den Eindruck, so ein bisschen zu stark darauf verlassen, dass die USA letztendlich schon das irgendwie regeln werden und irgendwie die Ukraine so unterstützen werden, dass wir uns vergleichsweise zurückhalten können und nicht mehr so viel machen müssen. Diesen Eindruck sehe ich so ein bisschen in Europa, auch so ein bisschen in der ja in den Köpfen sowohl der Leute teilweise als auch der Menschen, die an den Spitzen der Staaten stehen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil einfach man gesehen hat, dass gerade wenn jetzt Donald Trump Präsident werden sollte dieses Jahr, was ja durchaus möglich ist und was auch nicht so unwahrscheinlich scheint aktuell. Diese Realität müssen wir einfach sehen. Und gerade deswegen, finde ich, sollte Europa unbedingt eine Vorreiterrolle einnehmen. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Bei der Unterstützung für die Ukraine ist es natürlich nicht schön, dass wir das machen müssen. Das sagt auch niemand. Und ich bin auch absolut gegen Krieg und alles, was in irgendeiner Weise damit zu tun hat. Aber auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, dass ich die Realität sehe und dass ich es schwierig finde, die Realität so zu verzerren, dass man sagt, dass man sich schon auf die USA verlässt und als Europa weniger handelt, weil Donald Trump war ja wohl auch in seiner ersten Amtszeit schon kurz davor, aus der NATO auszutreten. Das soll ja wohl nur durch Jens Stoltenberg, durch geschickte Verhandlungen noch irgendwie verhindert worden sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt der Einzige war, der das verhindert hat, aber auf jeden Fall war Donald Trump kurz davor und das ist auch Fakt. Und gerade deswegen sollten wir uns jetzt nicht darauf verlassen, dass die USA schon irgendwie am Ende das Richtige machen werden, sondern wir sollten auf jeden Fall die Gefahr im Blick behalten, dass sich das ändern wird und dass der Kurs der USA in dieser Richtung sich auch radikal ändern wird mit einem möglichen Präsidenten Trump.
Darf ich an der Stelle mal kurz Werbung in eigener Sache machen? Ich habe ja auch einen Podcast, Sicherheitshalber heißt er, mit drei anderen Leuten. Und gerade in der jüngsten Folge haben wir unter der Überschrift Was wäre, wenn, ein paar dieser Dinge durchgespielt. Was wäre, wenn Russland gewinnt, Trump gewählt wird und so weiter. Sicherheitshalber diesmal auch mit Phoenix, kann man sich sogar anschauen und nachhören.
Jetzt müssen wir uns aber abholen, was kam bei der Frage raus? Was wäre, wenn Trump gewinnt? Kurzfassung?
Kein Spoiler, hört es euch an.
Okay, ich verlinke natürlich in den Shownotes. Gut, Herr Wiegold, sagen Sie mal, wie viel Zeit haben Sie noch? Wollen wir noch einen kurzen Abstecher nach Israel machen oder ist Ihre Zeit
bitte? Bitte einen sehr kurzen, ich bin eigentlich noch verabredet.
Gut, deswegen. Die Verabredung wollen wir Ihnen nicht nehmen.
Ihr lasst mich ganz raus.
Na, ich würde vorschlagen, lassen Sie uns noch zwei, drei Fragen an Sie stellen und die Diskussion lassen wir Sie raus. Wollen wir es so machen?
Okay,
also kurzer Abspecher quasi ein bisschen Richtung Süden über Israel. Den Nahostkonflikt hatten wir ja auch in letzten Folgen schon gesprochen. Jetzt ist das Ganze eskalierter, wie auch immer man es umschreiben möchte, durch den Angriff Irans auf Israel. Vielleicht eine Frage, die am Anfang ganz einfach stehen müsste, ist natürlich die, wieso hat jetzt der Iran auf Israel reagiert, die zurück angegriffen? Welche Gründe gibt es dafür? Und wie lässt sich quasi diese Reaktion von Israel wiederum darauf einschätzen?
Also es gibt einen Grund und es gibt einen Anlass. Der Grund ist sicherlich, dass das iranische Regime seit der Islamischen Revolution 1979 die Vernichtung Israels quasi zum Staatsziel erklärt hat. Das musste man eigentlich immer im Hinterkopf behalten. Es ist also nicht so, als ob das etwas in jüngster Zeit wäre, sondern das besteht seit Jahrzehnten und hat sich natürlich zunehmend verschärft, vor allem dadurch, dass Iran die sogenannten Proxys, also Stellvertreter, unterstützt, zum Beispiel die Hisbollah im Libanon, aber eben auch die Hamas im Gazastreifen. Der Anlass war ein Angriff auf ein Gebäude, da muss man jetzt ganz vorsichtig formulieren, auf ein Gebäude auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus in Syrien. Die einen sagen, es war ein Konsulatsgebäude, andere sagen, nein, es war kein diplomatisches, kein konsularisches Gebäude. Da gibt es einen gewissen Streit drüber, deswegen lasse ich das bewusst einfach mal offen. Indem sich Mitglieder oder hochrangige Mitglieder der sogenannten iranischen Revolutionsgarden aufgehalten haben, die Israel wiederum verantwortlich macht für die Steuerung von Angriffen gegen Israel. Israel selber hat diesen Angriff offiziell nie zugegeben. Das ist auch ein Teil dieser strategischen Doppeldeutigkeit, von der Israel sehr oft Gebrauch macht. Und als Reaktion darauf hat der Iran eine große Menge von Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen auf Israel abgefeuert. Auch da gibt es einen gewissen Streit, ob das sozusagen eine Show of Force war, ohne die Absicht, wirklichen Schaden anzurichten. Kann man so oder so sehen. Ein wesentliches Ziel war die Airbase Nevatim in der Negev-Wüste, wo Israel seine F-35 Kampfjets stationiert hat. Also sicherlich militärische Ziele, ja. Inwieweit die Raketen, wenn sie durchgekommen wären, und Marschflugkörper darüber hinaus auch in der Zivilbevölkerung Schaden verursacht hätten, ist insofern offen, weil eigentlich fast alle, bis auf einige wenige, abgefangen oder abgeschossen wurden, entweder von israelischen Luftverteidigungssystemen selbst, vom Iron Dome bis zu Arrow 3, und zum Teil von Kampfjets der USA, Großbritanniens und Frankreichs, die aktiv waren, um solche Angriffe oder Drohnen, Raketen abzuschießen. So, das ist das, was passiert ist. Es gab eine israelische oder höchstwahrscheinlich israelische Reaktion mit Angriffen auf wiederum eine Militärbasis des Iran. Und da gibt es auch etwas unterschiedliche Erzählungen, welchen Schaden das angerichtet hat. Das weitestgehende ist, es sei ein wichtiges Radar der iranischen Luftverteidigung zerstört worden. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ist im Moment offensichtlich nicht so ganz eindeutig. Es gibt auch die Lesart, Israel habe nur demonstrieren wollen, wenn wir könnten oder wenn wir wollten, dann könnten wir. Auf der anderen Seite wollen wir aber keinen Krieg auslösen, der zu einem Flächenbrand im Nahen Osten führt. So, ob das alles war, was in diesem Schlagabtausch jetzt passiert, wissen wir nicht. Es kann jederzeit noch in irgendeiner Form eskalieren. Und dann weiß man nicht, wie weit das in dieser Region dann einen weiteren großen Krieg auslöst.
Es gibt noch zwei Fragen, Herr Wiegert, die nehmen wir noch kurz und dann entlassen wir sie. RB beginnt, so ist richtig.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht so in etwa die Frage, die man eigentlich zum Schluss stellen sollte, direkt frage, aber wie wahrscheinlich sehen Sie es ihr selber wirklich an? Also, dass es wirklich zu einer breiten Reaktion eben von Israel kommt und dann eben zu der halt richtigen auch breiten Reaktionen vom Iran und dann wahrscheinlich auch noch Verbündeten kommen würde, dass es dann eben wirklich zu diesem breiten Krieg auch kommen könnte im Nahen Osten. Wie wahrscheinlich sehen Sie das an?
Das ist deswegen so schwer zu beantworten, weil wir in Israel eine Situation haben, die wir in den vergangenen Jahren nicht hatten. Es gab eigentlich nie oder zumindest nicht in dem Maß so viel auch innenpolitische Spannungen und divergierende Ansichten in Israel, wie es sie zurzeit gibt. Mit einer Regierung, in der auch Rechtsextremisten Minister sind, mit öffentlichen Demonstrationen gegen diese Regierung, mit einem Ministerpräsidenten, der, sagen wir ganz vorsichtig, ein wenig umstritten ist. All das macht diese Kalkulation so viel schwieriger. In den vergangenen Jahren konnte man eigentlich immer davon ausgehen, Israel reagiert sehr nüchtern, auch sehr hart, wenn sie der Meinung sind, das sei nötig, aber nüchtern und in gewisser Weise in einem rationalen System. Ob das im Moment auch gilt, weiß so recht keiner, weil niemand weiß, wie viel, ja, nicht militärische Erfordernis, sondern wie viel Vergeltungswille, wie viel ich muss Stärke demonstrieren Wille steckt in dieser Regierung und in ihrer Entscheidung. Und deswegen traue ich mir keine seriöse Antwort auf diese Frage zu.
Tja.
Gut, dann würde ich fortsetzen. Ich habe auch eine kleine Frage. Also Sie haben ja die strategische Lage gerade im Nahen Osten für uns zusammengefasst. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat ja auch Jordanien sich zum Beispiel eingeschaltet und hat den Luftraum gesperrt als Reaktion auf die 300 Flugobjekte, die von Seiten des Iran losgeschickt wurden. Das war ja jetzt kein Großangriff. Der Iran hätte das definitiv größer aufziehen können. Das war mehr so mit dem Ziel, das eigene Gesicht zu wahren, um zumindest irgendeine Reaktion zu zeigen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und jetzt würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren, dass das jetzt Israel potenziell ziemlich den Rücken gestärkt haben könnte, in Anbetracht dessen, dass zum Beispiel Länder wie eben Jordanien, die ja eigentlich Israel auch nicht zwingend freundlich gesinnt sind, aber eben auch nicht so feindlich wie der Iran, sich da eingeschaltet haben und sozusagen eine Reaktion gezeigt haben, die vielleicht nicht zwingend zu erwarten war.
Also das Problem ist, ja, einige sagen schon, oh, das zeigt, es gibt im Nahosten neue Bündnisse, neue Strukturen, neue Allies, wie auch immer. Damit wäre ich sehr vorsichtig. Also zunächst mal Jordanien, abgesehen von seiner relativen Nähe zu Israel für ein arabisches Land, Jordanien und andere arabische Staaten haben natürlich auch ihre eigenen Interessen im Blick und die sind nicht unbedingt gegenüber dem Iran so positiv eingestellt. Jordanien hat ja auch offiziell sehr schnell erklärt, nee, wir haben das nicht gemacht, um Israel zu schützen, sondern die Gefahr für unser eigenes Land auszuschließen und zu minimieren. Wie viel davon, in welche Richtung jetzt das beeinflusst hat, ist auch sehr schwer zu sagen. Man muss zum Beispiel im Hinterkopf haben, dass in Jordanien eine Luftwaffenbasis ist, Al-Azraq, die unter anderem von Frankreich auch genutzt wird und von wo aus Angriffe auf den IS im Rahmen dieser Anti-IS-Koalition geflogen werden. Also Jordanien ist schon in gewisser Weise in eine Koalition eingebunden. Daraus jetzt aber zu schließen, da baut sich eine Front inklusive Israel gegen den Iran auf. Das halte ich für überhöht. Also so weit würde ich nicht gehen. Und wie belastbar das ist, wenn es tatsächlich zu einem wirklich großen, heißen Konflikt zwischen Israel und den Iran kommt, ganz großes Fragezeichen.
Wenn es soweit ist, Herr Wiegold, laden wir Sie einfach wieder ein und dann gucken wir da gemeinsam drauf.
Super.
Ich habe das ja schon als Zusage genommen. Herr Wieger, wir danken Ihnen recht herzlich. Ich trage in mein Buch des Tages ein Wort gelernt, Flugabwehr, dass ich das nicht mehr falsch sage. Alleine dafür danke.
Ich sage einfach, der Merkspruch ist, niemand hat die Absicht, Luft abzuwehren.
Sehr schön, haben wir auch das noch abgefrühstückt. Dankeschön, dass Sie so viel Zeit für uns genommen haben.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung und noch eine gute Diskussion. Tschüss.
Danke, tschüss.
Ciao.
Ja.
Ich gehe einfach raus, ja?
Ja, einfach raus. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, dann würde ich vorschlagen, bevor wir zum letzten Thema kommen, mich würde schon eine Sache interessieren. Also die Frage, die RB gerade gestellt hat, die schreit ja danach, nochmal wenigstens kurz gemeinsam betrachtet zu werden. Ja, wir haben alle keine Kristallkugel, das ist mir völlig klar. Trotzdem finde ich schon interessant, sich die Frage zu stellen, inwiefern dieser Angriff, dieser fingierte Angriff oder wie auch immer, inwiefern der mit der Reaktion, der Wiederreaktion Folgen auf diesen gesamten Nahostkonflikt hat. Ich will mal zwei Sachen dazu nennen. Also es hat jetzt der Wieger zwar nicht gesagt, aber ich habe unisono in allen Quellen, die ich gefunden habe, sowohl auf Deutsch als vor allem auch New York Times, ganz stark die These gefunden, dass der Angriff, also dieser Angriff auf die Generäle, vermutlich ja Israel, von Israel bewusst, so die These von vielen, gesteuert worden ist, um diesen Konflikt mit dem Iran anzureizen und von innenpolitischen Problemen lenken, wäre natürlich so ein Brandbeschleuniger. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist quasi diese Allianzen, die gerade angesprochen sind, die ja auch pro Israel möglich waren. Also aus Opposition vor allen Dingen hört man ja die These her, man soll sich gerade deshalb zurückhalten, um diese entstehenden Verbindungen, die es ja vorher auch schon gab, nicht abzutöten. Insofern würde mich schon nochmal interessieren, auch wenn wir keine Kristallkugel haben, wie würdet ihr quasi diesen Faktor einschätzen? Was kann sich in diesem Konflikt dadurch ändern oder ändert sich vielleicht gar nicht? War das nur ein Strohfeuer? Wie wäre quasi eure Sicht dazu kurz noch abschließend? Und ja, TM, wer auch sonst beginnt.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, zu der ich auch gerne noch Stellung nehmen wollte. Ich habe es nur nicht direkt im Anschluss gemacht, weil, wie gesagt, die Zeit unseres Gastes ja begrenzt war. Entsprechend hier meine Ansicht. Ich glaube, dass es erstmal ein großer PR-Erfolg für Israel war, dass sie praktisch gesehen keinen Schaden davon getragen haben nach diesem Angriff von Seiten des Iran. Und der Iran wollte nicht eskalieren, weil sonst hätte er wesentlich mehr Marschflugkörper und Drohnen gesandt. Dazu war nämlich definitiv die Kapazität vorhanden. Das ist, denke ich, allgemein bekannt. Entsprechend halte ich es zumindest für unklug von Israel, jetzt noch eine weitere Reaktion, wie angekündigt, durchzuführen, weil das, sage ich mal, den israelischen Rückhalt, den sie zumindest auf der Weltbühne, glaube ich, dadurch erhalten haben, vollständig zunichte machen würde. Gleichermaßen kann ich gar nicht einschätzen, wie die israelische Regierung damit umgeht. Also es wurde angesprochen, bisher hat sie ja relativ besonnen in solchen Situationen reagiert. Dennoch würde ich Netanyahu alles zutrauen, muss ich offen sagen. Ich kann das dementsprechend schlecht einschätzen. Ich denke dennoch, dass, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, dass die gesamte Situation nicht eskaliert, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber es ist weder im Interesse Israels, das aktuell genug Probleme mit den Hisbollah im Norden und den Hamas im Südwesten hat, noch im Interesse des Irans, der eben über diese Marionettenregime, also Hisbollah, Hamas und eben seine Revolutionsgarden, die überall im Untergrund aktiv sind, an Einfluss gewinnen will. Das Ganze ist ja ein, sage ich mal, unfassbar verstrickter Konflikt. Also im gesamten Nahen Osten, das ist so vielschichtig. Wir haben ja jetzt noch gar nicht die Thematik Religion richtig mit einbezogen. Also da spielt ja auch mit rein, dass wir verschiedene Ausrichtungen des Islam haben, die da auch von großer Bedeutung sind. Soweit wollen wir mal gar nicht gehen.
Danke, JV.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sehe es auch so ein bisschen sehr kritisch, was die Reaktion Israels angeht. Also natürlich wäre es auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger in dem Konflikt, wenn Israel jetzt wirklich hart reagiert und jetzt irgendwelche, auch sagen wir mal zum Beispiel irgendwelche Drohnen auf irgendwelche iranischen Städte schießt oder ähnliches tut, wäre auf jeden Fall sehr unklug. Und das sehe ich auch genauso wie TM. Das sollte Israel auf jeden Fall vermeiden. Und da muss es irgendwie andere Wege finden. Aber da an dieser Stelle hätte ich halt auch den Punkt, dass ich denke so ein bisschen, dass Israel ja irgendwie reagieren muss. Also es muss ja irgendwie einen Weg finden, wie es zumindest teilweise reagieren kann, ohne jetzt eine zu große Eskalation des Konflikts beizuführen, weil letztendlich war es ja eine Aggression des Irans und auch eine gefährliche Aggression. Auch für Israel durchaus eine große Bedrohung. Es war natürlich letztendlich schon ein großer Erfolg für die Israelis, dass sie diese Drohnen in so großer Zeit abwehren konnten, was aber auch ihrer sehr guten Luftverteidigung, vor allem dem Iron Dome, geschuldet ist, der das ermöglicht hat. Hätte auch anders laufen können, wenn die Israelis da nicht so eine gute Luftverteidigung hätten. Deswegen sehe ich so ein bisschen, dass klar, die Reaktion sollte jetzt nicht so deutlich ausfallen und sollte auch auf keinen Fall den Konflikt weiter anheizen. Aber irgendeine Form von Reaktion muss es doch geben, wenn eine solche Aggression erfolgt, die auch bewusst dem eigenen Staat, also Israel in dem Fall, schaden soll.
TM, willst du gleich reagieren? Also, warte mal, RB, TM
will zuerst. Darf ich auch ja, mal reagieren, gut, bitte? Gut. Also ich würde ja auch direkt darauf Bezug nehmen. Also erstens würde ich definitiv sagen, dass Iran hat zwar schon eine gewisse Teilaggression gezeigt,
Aber ich würde definitiv nicht sagen, dass Iran der alleinige Aggressor in dieser Situation ist. Weil wir haben ja gesehen, das Ganze ist ja auch als Reaktion eben auf den auf die Zerstörung von diesem Gebäude auf der iranischen Botschaft in Damaskus eben kam. Und ganz ehrlich, so verheerend waren die Angriffe nicht. Wie hieß es so schön? Über 99% der ganzen Drohnen-Marschflugkörper sind abgeschossen worden. Die einzigen Verletzten, die es gab in Israel, waren die, die selber von Flugabwehr Raketen eben getroffen wurden. Und da ist die Sache, ich würde schon dem Iran genügend strategisches Kalkül zutrauen, dass sie nicht sofort mit harten Mitteln reingegangen sind, dass sie solch vergleichsweise kleinen Angriffe eben gestartet haben, weil sie wussten, dass es eine gewisse internationale Message sendet, und zwar, dass sie sich nicht alles gefallen lassen, was Israel macht, aber damit dann eben schon wussten, dass es abgewehrt wird. Und deswegen ist eine Reaktion von Israel nicht mehr nötig, weil, wie gesagt, es ist auf eine gewisser Weise Aggression von Israel eben entstanden. Und das möchte TM wahrscheinlich jetzt auch sagen, keine Antwort ist es wert, eine Eskalation in diesem Gebiet eben zu maximieren.
Also erstmal mit dem letzten Satz kann ich zustimmen. Es ist nicht wert, eine Eskalation zu riskieren, das stimmt. Israel hat meines Erachtens nach keinen Gesichtsverlust zu befürchten, wenn es jetzt nicht reagiert. Es hat, sag ich mal, gerade im Westen eher an Ansehen gewonnen, wenn es das entsprechend handhabt und deeskalativ handelt. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was zur Lage des Irans sagen. Also der Iran destabilisiert ja die gesamte Region. Der ist ja, wie gesagt, der hat in seiner Staatsdoktrin festgeschrieben, dass er Israel als Staat zerstören will. Und er arbeitet mit Nachdruck daran, eben über diese Handlangerorganisationen, die von ihm unterstützt werden. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob er an einem offenen Krieg interessiert sein kann. Meines Erachtens nein, weil dem Iran auch die Rückhalt, weil dem Iran auch der Rückhalt aus der eigenen Bevölkerung fehlt. Wir haben nämlich das große Problem, dass im Iran ja auch große Teile der Bevölkerung unterdrückt werden. Frauenrechte werden massiv kleingeschrieben. Und auch sonst zeigt sich der Iran nicht von seiner besten Seite, gerade was Menschenrechte angeht. Und dementsprechend herrscht auch eine Revolutionsstimmung vor, wie wir immer wieder mitbekommen. Und dementsprechend ist absolut nicht im Interesse des Iran, meines Erachtens nach, dann Konflikt heraufzubeschwören, indem die Revolutionsgarden, die ja noch über dem Militär sozusagen die Macht haben, überansprucht wären. Also das kann ja nicht die Zielsetzung sein dieses Regimes, was ja, sage ich mal, nach Machterhalt strebt. Und gleichermaßen kann in Israel auch nicht das Ziel sein, jetzt diesen Konflikt zu schüren, während man noch an weiteren Fronten die Probleme hat. Also man hat im Gazastreifen die Thematik, dann hat man die Hisbollah im Norden, die immer wieder aus Gebieten des Libanon, der sicher nicht selbst dahinter steht, sondern eben selbst vom Iran destabilisiert wurde, hat man eben die Hisbollah, die von dort aus eine Bedrohung darstellen. Und gleichermaßen muss Israel auch seine Siedler im Westjordanland in den Griff kriegen, die da sich auch nicht gerade so benehmen, wie es angemessen wäre. Und dementsprechend halte ich es für absolut nicht im Sinne Israels noch des Irans, da die gesamte Lage noch weiter zu eskalieren. Andererseits kann man nie wissen, jetzt wo ich das gesagt habe, nachher geht das nach hinten los.
Das ist immer so, das ist schon das Murphy's Law quasi. Nur ganz kurz als Gegenspruch, ohne dass wir lange in Diskussion gehen wollen, aber ich will nur kurz sagen, das Argument häufig ist, dass man sagt, für Israel kann es auch innenpolitische Ablenkung sein. Nicht, dass man es deshalb aufbeschwören möchte, ich glaube, das Zwei-Fronten-Krieg will man nicht, aber diesen Punkt der Unzufriedenheit des israelischen Volkes und dieser Zersplitterung darf man nicht ganz übersehen. Abgesehen davon, dass in diesem Gesamtkabinett ja auch die Opposition mit vertreten ist, diesem Kriegskabinett. Insofern muss es ja irgendwie auch eine Gesamtentscheidung sein. So, Ian, du kriegst quasi das Schlusswort und dann lass uns noch ganz kurz einen Abstecher machen zum Robert-Koch-Institut.
Ich habe wirklich wenig gesagt, diese Folge. Das tut mir total leid. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier drei absolute Experten haben. Und nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie auch nicht, ja, nicht, dass ich nichts wüsste darüber, aber ich habe hier absolut nicht mithalten können. Ich würde einfach noch kurz meine das machen, was ich kann, und so philosophische Perspektive einnehmen und nicht die militärische, weil ich das ja auch ein bisschen studiere. Und zwar, weil mich das Wort Eskalationspotenzial so ein bisschen umgetrieben hat die letzten 10 Minuten. Weil ich mir auf einer humanitären Ebene die Frage stelle, wie sehr soll das denn alles noch eskalieren? Also für den ganz normalen Menschen, der in diesen Gebieten wohnt, das seine Heimat nennt, ich glaube, sehr viel schlimmer kann es nicht werden, als dass du von heute auf morgen, keine Ahnung, eine Bombe auf dein Haus fällt oder du, keine Ahnung, verhungerst, weil keine Hilfslieferungen mehr durchkommen, weil sich irgendwelche Leute oben an den Führungspositionen nicht auf freie Wege einigen können. Also ich sehe natürlich total ein, dass das alles durch verschiedene Eskalationspotenziale sich noch wesentlich verschlimmern könnte, die ganze Lage. Aber ich finde, wir sollten an einem Punkt auch darauf aufmerksam.
So, Jan, jetzt bist du weg. Wurdest du abgeschnitten, warum auch immer. Tut mir leid, irgendwie muss das Internet bei dir Problem machen. Ja, du hackst. Ja, aber ganz kurz, versuch dich kurz zu halten. Vielleicht wirst du dich wieder abgeschnitten.
Also, wo war ich denn?
Ich bin auf einmal irgendwie raus. Gerade war ich drin, aber jetzt hier bei diesem Nova Home.
So, mach weiter, Jan. Sorry, ich glaube, JV ist aus Versehen auf die falschen Button gekommen. Hei.
Okay, also ich finde, was wir nicht vergessen dürfen bei all dem, wie es noch schlimmer werden könnte, mit Konflikten und Potenzialen, die im Raum stehen und wie und bla und so, es ist für viele Menschen schon die schlimmste Situation ihres Lebens und denen kannst du heute erzählen, das könnte noch so viel schlimmer werden, aber sie werden dir sagen, es ist schon die Hölle auf Erden und ich finde, das ist etwas, was wir auf humanitärer, menschlicher Ebene nicht vergessen dürfen und was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen und niemals sagen dürfen, hey, aber es könnte ja noch viel schlimmer sein. Nicht, dass das einer jetzt gemacht hätte, ich finde nur, es ist wichtig, einmal darauf aufmerksam zu machen.
Total, total, hast du völlig recht. Ist ja häufig in Diskussionen so, dass mit Menschenleben und mit, ja, mit den Punkten so gespielt wird, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, Schachfiguren wären, die man nach links und rechts dreht. Das macht das Ganze dann noch schwieriger. Ja. Okay, damit würde ich vorschlagen, lass uns noch kurz als Absacker, um es mal in diesem Begriff zu lassen, ein kurzes Thema noch zumindest anschneiden. Wir haben zwar eigentlich schon 2 voll, aber machen wir es ganz knapp. Einfach, weil es vielleicht auch Sinn macht, kurz über dieses Thema nochmal zu sprechen. Es geht um die RKI-Files. Ich glaube, alle haben es mitbekommen. Es ging um diese grundsätzliche Frage, ja, was hat das Robert-Koch-Institut im Zuge der Pandemie überhaupt gemacht? Was ist in den Protokollen festgehalten? Und ja, muss man leider sagen, statt dass man vielleicht da selber proaktiv so eine Sachen veröffentlicht und klarstellt, nein, muss das quasi erklagt werden, in dem Fall von dem Online-Magazin Multipolar, hinter dem der Journalist Paul Schreier steht, unter anderem ehemaliger Journalist auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Multipolar selber ist allerdings ein sehr rechtes, verschwörerisches Magazin. Die haben es auf alle Fälle erklagt und das RKI hat es veröffentlicht und insgesamt sind es 2065 Seiten, die man veröffentlicht hat in 456 PDF-Dateien, falls jemand Zahlfetischist ist. Und zusätzlich noch knapp 1300 Seiten Kommentar, weil nämlich manche Sachen geschwärzt waren. Und besonders die, wo es um Persönlichkeitsrechte geht, die natürlich nicht veröffentlicht werden konnten. Und wie man im Intro aber gehört hat, gab es darum trotzdem eine ganz rage Diskussion, weil es besonders um es geht um 2 Teile. Einerseits um den Teil mit FFP2-Masken, den würde ich heute mal außen vor lassen, da kann man gerne nachlesen, was da die Diskussion war. Sondern besonders ging es um den Teil vom 16. März. So, da steht nämlich die Aussage drin, dass die Risikobewertung hochskaliert werden soll, wenn eine bestimmte Person, die geschwärzt ist, da quasi die Freigabe für gibt. Und Multipolar hat das dann veröffentlicht, übrigens nach einem Jahr in ihrem Besitz stehend, also ein Jahr lang haben die es komplett nicht weiter verarbeitet und dann haben sie diesen Artikel veröffentlicht mit der Aussage, ja, hinter dieser Person muss ja jemand Politisches stehen. Also quasi Vermutung war Gesundheitsminister damals Jens Spahn oder wer auch immer, auf alle Fälle politisch gesteuert worden, so war die These. Und darum entfaltete sich eine große gesellschaftliche Diskussion, wo man ziemlich schnell auch übersehen hat, dass eigentlich ja vermutlich jemand vom RKI dahinter gestanden hat. Eine große Diskussion um diese Schwärzung an sich und, und. Vor allen Dingen Diskussion darum, und das wäre meine Frage, die ich an euch gerne stellen würde, die Frage um Aufarbeitung. Denn das ist ja die bisschen die These, die jetzt diskutiert worden ist, ist es notwendig, Corona und diese ganze Pandemie stärker aufzuarbeiten. Auch vom Hintergrund dessen, dass man dann eventuell dieser Spaltung, die in der Gesellschaft bestünde, gegenarbeiten würde. Und mich würde interessieren, seid ihr oder würdet ihr diese These unterstützen, dass man das aufarbeiten sollte, in welcher Form auch immer? Da wird ja diskutiert über Enquete-Kommissionen oder irgendwelche anderen gesellschaftlichen Formen. Oder glaubt ihr, dass das, ja, dass das wenig Erfolg haben wird, weil, wie im Intro gehört, man wahrscheinlich diese Gruppe eh nicht erreichen könnte? Das würde ich gerne so ein bisschen als kleine Absackerfrage nehmen. Wir haben die Frage so indirekt mit Alina Bück schon mal besprochen, allerdings noch nicht vom Hintergrund der RKI-Files. Insofern machen Sie als Abschlussfrage vielleicht durchaus Sinn. Und JV, du kannst beginnen.
Also ich würde ganz klar sagen, dass wir auf jeden Fall die Corona-Pandemie aufarbeiten sollten, dass wir da irgendwie zumindest in Teilen bestimmte Maßnahmen, die ja getroffen wurden während der Pandemie, dass wir die zumindest mal kritisch hinterfragen sollten und auch eine Aufarbeitung da durchaus sinnvoll wäre. Was ich da als Beispiel hätte, wären jetzt zum Beispiel die Schulschließungen, die ja jetzt, also ich will jetzt nicht hier irgendwie wie ein FDPler klingen oder so, aber da sehe ich schon ein bisschen, problematisch, diese Schulschließungen, weil es ja wirklich eine sehr radikale Maßnahme war, wo auch viele Stimmen dann gesagt haben im Nachhinein, dass es unverhältnismäßig war, und man uns anders vor der Pandemie hätte schützen können, als durch solche Schulschließungen, die auch wirklich viele auch psychische Folgen hatten für viele Schüler. Das ist ja einfach so, das ist Fakt. Und auch viele andere gravierende Folgen hatten. Und gerade diese Schulschließungen oder ähnliche vergleichsweise radikale Maßnahmen, die ja getroffen wurden, sollte man aufarbeiten, meiner Meinung nach. Und da sollte man auch sich nicht vor verschließen. Und den Weg müssen wir auf jeden Fall, meiner Meinung nach, verstärkt gehen, dass wir das in den Blick nehmen und kritisch aufarbeiten.
Ja. Passend hat TM schon Frau Wittlich seine Maske hervorgekramt, bevor er es selber betiteln darf. Also ganz schelmisch lacht er uns hier an, hinter Maske und Brille. Also zur Aufarbeitung. Ich finde es immer so ein bisschen blöd aus meiner persönlichen Perspektive, da schon so viele gute und wichtige Sachen gesagt werden und ich dann nur so mit einem einzigen Teilaspekt dazu komme, der so minimal vielleicht meine Perspektive noch ergänzt. Das darf ich mir auch jedes Mal im Unterricht anhören, aber ich mache es trotzdem. Das ist mir jetzt egal. Also ich persönlich kann da JV definitiv nur zustimmen. Wir brauchen eine Aufarbeitung, aber nicht im Sinne von, welche einzelne Person möchte uns kontrollieren, weil sehe ich schwachsinnig an. Im Großen und Ganzen gab es eben die großen Organisationen dahinter, die durchaus eben in einem multipersonellen Entscheidungsweg ja auch agiert haben. Und wir können ja auch nicht davon reden, dass es eben eine Zurückhaltung gab der Gefahr von Corona eben von dieser einen Person X oder so. Es wurde ja direkt am nächsten Tag dann veröffentlicht, diese erhöhte Einstufung. Deswegen ist Schwachsinn. Aber das Problem, was ich sehe, da die Aufarbeitung wird hilfreich sein, sie wird das kritische Denken in der Bevölkerung stärken, aber nur in dem Teil, der überhaupt noch kritisch denken kann, möchte und will. Und das ist das Problem, denn unsere Corona-Querdenker-Schwobler-FreundInnen werden es definitiv nicht akzeptieren und daraus irgendwas lernen wollen, sondern es heißt dann, ja, es ist ja wieder ein Regierungsweg, der genutzt wird, um uns klein zu kriegen und uns zu entmünden. Und deswegen finde ich auch JVs Ansatz gut, dass man definitiv über die Schulen reden sollte, weil wenn man es wenigstens nicht während der Krise macht, dann sollte man es nach der Krise machen. Und ja, das viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aufarbeitung gerne, aber bringen für die Teile, die es wirklich brauchen würden, wird es nichts. Das ist das Problem leider.
Ja, also entsprechend der Mentalität von RB darf ich jetzt natürlich nicht noch viel beizutragen haben, ist das wie im Unterricht. Ich würde sagen, man muss eben ganz doll darauf achten, dass während dieser Aufarbeitung man keinen Nährboden für irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder ähnliche gibt. Weil die warten natürlich nur darauf. Wenn wir das jetzt aufarbeiten, was ja auch geschehen muss, entsprechend unserer, sage ich mal, Freiheiten, die wir haben, riskieren wir natürlich, dass das Ganze ganz schön hochstilisiert wird von einigen aus entsprechenden Zonen. Und da muss man eben schauen, dass das Ganze in einem Maße geschieht und in einem Umfang und auch mit einer Diskretheit und gleichzeitig auch mit einer Präzision, die eben nicht zulässt, dass es dazu kommt. Also man sollte darauf achten, dass jetzt nicht in den Medien da der größte Hehl draus gemacht wird und nur noch mehr Kontroversen gesät und gestreut und, sage ich mal, genährt werden. Weil das kann definitiv nicht im Interesse sein. Gleichermaßen wollen wir ja nicht wie FDPler klingen, aber gerade was die Schule, was die Schulschließung angeht und eben die Bildungspolitik, halte ich das für durchaus sinnvoll, dass dann Aufarbeitung erfolgen muss.
Ja, ich würde nur noch mal wirklich einen letzten Punkt dazu ergänzen, und zwar ist ja schon so ein bisschen rübergekommen, aber ich wollte es noch mal betonen. Mir ist bewusst, dass das hat RB auch schon sehr richtig erfasst, dass diese Aufarbeitung wahrscheinlich in den Köpfen der Menschen, die an der Macht sind, der Politiker nicht wirklich viel bewirken wird, und da nicht wirklich was, also an dem, dass das an dem Handeln nicht wirklich was ändern wird, das sehe ich auch so. Aber mir geht es einfach darum, dass diese Aufarbeitung das kritische Denken in der Bevölkerung einfach ankurbelt gegenüber solchen Maßnahmen, dass man dann eben auch gerade mit Blick auf zukünftige Pandemien beispielsweise, das kann ja durchaus mal passieren, dass wir in Zukunft noch eine ähnliche Situation wie diese Corona-Pandemie erleben werden. Das ist ja keinesfalls ausgeschlossen. Und gerade im Hinblick dieser möglichen Gefahr, gerade da ist es meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn die Bevölkerung wachsam bleibt. Und das können wir mit so einer Aufarbeitung auf jeden Fall hinbekommen, auch falls jetzt vielleicht an dem direkten Handeln in der Politik nicht wirklich viel ändert, können wir diese Wachsamkeit zumindest schaffen in der Gesellschaft meiner Meinung nach, dass man dann bei zukünftigen Pandemien dann vielleicht eben nicht alles mitträgt, was dann so gemacht wird, und da trotzdem noch so ein bisschen kritisch hinterfragt, was passiert.
Also persönlich, ich möchte da etwa aus Gedanken nichts absprechen, aber ich finde es gefährlich, weil klar, eine Aufarbeitung ist richtig, eine Aufarbeitung ist wichtig, aber das Problem, was wir sehen, wenn wir jetzt feststellen, dass viele unserer Maßnahmen fragwürdig waren in ihrem Kern, dass dann eine generelle, wirklich negative Einstellung gegenüber solchen Maßnahmen eben aufkommen. Und das ist ja auch nicht in unserem Interesse, wenn wir keinerlei gewisserweise also Möglichkeiten mehr haben, eben solche großen Pandemien einzudämmen in jeglicher Form und Weise. Da ist es nicht schön gewesen für jede Person. Ich kenne genügend Leute, Freunde von mir, die durch die Schulschließungen psychische, nicht Beeinträchtigungen, aber es hat gravierende Spuren hinterlassen in ihrer Psyche. Und das möchte ich auch nicht kleinreden. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Ende sind wir aus der Krise herausgekommen, zu den größten Teilen. Vielleicht gibt es noch ein paar Aspekte, die zurückbleiben, vielleicht das Wirtschaftliche, aber das gibt ja auch andere Gründe dafür. Aber es hat am Ende auch irgendwie noch geholfen. Eine Aufarbeitung in diesem Fall sollte aber darauf fokussiert sein, was ist schiefgelaufen, was können wir verbessern, was ist gut gelaufen und nicht nur, was ist scheiße gelaufen, was dürfen wir nie wieder tun. Und damit alle Maßnahmen so in etwa vernichten, und das wäre auch enormer Nährboden, eben der eben für die ganzen extremen Meinungen eben im negativen Sinne, also Gegnern, eben genutzt, ausgenutzt werden könnten. Und ja.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Und zwar denke ich, sollte man auch immer betonen, dass aus der Situation heraus die Entscheidung zu treffen, wesentlich schwieriger war und wesentlich weniger Informationen einherging, als die Entscheidung im Nachhinein zu hinterfragen. Was in dem Moment das Beste war, ist vielleicht heute nicht mehr das Beste rückblickend betrachtet. Aber man musste eben handeln. Man musste eine Reaktion zeigen und lieber vorsorgen als, ich kann das Sprichwort nicht,
nachsorgen.
Schade.
Nachsorgen.
Ja, irgendwie so wird das schon richtig sein. Ich bin selbst nicht ganz zufrieden mit mir. Da muss ich auf jeden Fall meine Hausaufgaben nächstes Mal besser machen. Auf jeden Fall darf man das eben nicht aus dem Blick verlieren. Und das muss man, glaube ich, bei der Aufarbeitung ganz zentral halten, dass im Sinne der Bevölkerung versucht wurde zu handeln und dass im Sinne dessen auch Maßnahmen beschlossen wurden, die vielleicht über das eigentliche Ziel hinausgeschossen sind, aber mit dem Hintergedanken, dass man es zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste.
Ich finde nicht, dass wir in einer Welt leben sollten, in der wir Dinge aus dem Weg gehen sollen, nur weil irgendwelches Faschos das als Nährboden benutzen könnten. Also mal grob, mal so spitz gesagt. Jetzt nicht, dass ich nicht all eure Punkte komplett nicht verstehen würde, sondern ich gehe total bei allem mit, was ihr gesagt habt. Aber in meiner Auffassung muss es einen Weg geben, Aufklärung zu schaffen und all diesen Narrativen zuvorzukommen. Also natürlich, das ist schwierig und ich glaube, wenn wir das in der Politik und überhaupt hätten, hätten wir nicht so viele Probleme. Aber vielleicht ist das ein guter Bogen zu meiner Anfangsfrage. Vielleicht kommt mir in der Politik gerade ein bisschen zu kurz, wirklich gegen den Faschismus in der deutschen Politik vorzugehen, sondern dass ihn oft nur ausgeglichen wird oder drumherum geredet wird oder so. Wenn wir die Sachen benennen könnten, so wie sie sind, und wirklich aufzeigen könnten, hier und hier ist das und das falsch gelaufen, das bedeutet aber nicht das und das, was jetzt zum Beispiel mir irgendjemand Faschistisches daraus spinnen könnte, wäre meiner Meinung nach eine Aufarbeitung möglich und auch wichtig. Wichtig ist sie sowieso. In meiner Perspektive verstehe ich nicht ganz, wie wir hingekommen sind als Gesellschaft, immer Angst haben zu müssen, dass irgendjemand uns das falsch auslegen könnte, auch wenn es die Realität ist. Und das ist auch irgendwie ein Armutszeugnis der Faschos, dass sie sich nur auf diesen Sachen quasi von diesen Sachen ernähren können am Ende des Tages und dass es aber auch funktioniert, ist wiederum unser Armutszeugnis. Das ist ein großes Problem, das ich sehe, und wäre, glaube ich, eine gute Antwort auf die Anfangsfrage gewesen, weshalb ich den Bogen wieder zurückspanne.
Ein Traum, als wenn es jemand gemalt hätte. Der Bogen zum Anfang wird zurückgesponnen. Das ist ja wie in der traumhaften Planung hier. Gleich auch der Ausblick, weil die nächste Folge, unsere Sonderfolge zum Thema Antifaschismus sein wird. Mensch, EN, also wenn du hier irgendwie einen guten Film gebaut hättest, wäre das jetzt hier das perfekte Ende und gleichzeitig auch der Ausblick aufs nächste Mal. Ja, vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite aus. Ich fasse ganz kurz. Also alles richtig, was ihr gesagt habt. Ich würde auch sagen, man muss Sachen aufarbeiten, auch um für kommende Krisen zu lernen. Aber Aufarbeitung darf nicht bedeuten, das hat TM gut gesagt, dass man Altes, was vorher war, komplett kritisiert. Weil Entscheidungen, die getroffen worden sind, unter der damaligen Datenlage getroffen, man wusste über das Virus damals wenig. Und deshalb sind manche Entscheidungen schwer einzuschätzen, gerade was so die Frage betrifft des Umgangs mit Schulen, mit der Schulschließung, die wir hier in diesem Podcast ganz, ganz stark kritisiert haben. Hört in die Folgen rein. Der Podcast ist in der Corona-Pandemie entstanden. Die ersten Folgen thematisieren genau das auch. Und trotzdem würde ich da nicht alles so schwarz malen, wie es heute getan wird. Aber gut. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Schleifchen um diese Folge. Herzlichen Dank erstmal an alle, die heute dabei waren. Danke an Hans, dass du dir wieder Zeit genommen hast und die hergehetzt bist.
Ja, gerne.
Wie immer freuen wir uns auf die nächste Folge, dich dabei zu haben.
Darf ich noch einen Satz sagen zum Thema Aufarbeitung?
Immer.
Ja. Karl Kraus, dieser wunderbare, große Satiriker und Kritiker von vor 100 Jahren, das war aus guten Gründen, hat er nicht viel von Journalisten gehalten. Und er hat den wunderbaren Satz geschrieben, Der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gewusst hat. Und ein bisschen kommt mir diese Aufarbeitungsdebatte in mancher Hinsicht auch so vor. Es wird zum Teil jetzt von Menschen Aufarbeitung verlangt, die sagen, dabei wird dann rauskommen, dass eigentlich das, was ich und andere Kritiker von Anfang an gesagt haben, komplett richtig war. Und wir reißen denen, die aus Gründen, die man so oder so spekulieren kann, verderbliche Entscheidungen gefällt haben, denen reißen wir jetzt diese Maske vom Gesicht. Das ist keine Aufarbeitungsabsicht im Sinne des Wortes, sondern das ist sozusagen eine nachträgliche Recht bekommen wollen und neue Narrative und Mythen bilden wollende Absicht. So, gegen diese Form von Aufarbeitung bin ich und deswegen bin ich für Formen der nachträglichen Reflexion auf verschiedenen Ebenen, des genauen Hinguckens, was ist damals passiert, wer hat was gemacht, warum, auf welcher Grundlage und mit welchen Folgen. Schlicht und einfach, um Klarheit zu schaffen über das, was damals passiert ist und um auch strukturelle Anhaltspunkte zu finden. Wie kann man bei der nächsten Pandemie, sie wird kommen, ja, Pandemien sind unvermeidbar, Mutationen werden vielleicht auch wieder ähnliche dramatische Folgen haben, welche strukturellen, auch politischen Verfahrensweisen, das ist also nicht nur eine Sache der wachen Bevölkerung, sondern es ist sehr wesentlich eine Frage, wie können politische Systeme, wie kann das Parlament, das hier teilweise faktisch ausgeschaltet war, Regeln finden, die sagen, ja, auch eine neue Pandemie wird wieder Druck und Zwangs- und Überraschungssituationen beinhalten. Wie können wir auf die reagieren, ohne die notwendigen Regularien und Zuständigkeiten einer demokratisch verfassten Gesellschaft dabei anzugreifen und zu zerstören? In diesem Sinne, Aufarbeitung als Lernprozess, der sich kritisch, reflexiv mit dem Geschehenen befasst, bin ich sehr dafür und sehe da eine absolute Notwendigkeit.
Volle Zustimmung. Schön, dass du es abschließend noch so dargestellt hast. Da gehen, glaube ich, alle d'accord. Also, Dank an Hans, habe ich schon gesagt. Dank an die Runde natürlich. Das war halt eine kleine Runde, aber ich fand es trotzdem sehr nett. Ausblick aufs nächste Mal ist schon gegeben worden. Unsere Sonderfolge steht an. Der Mai ist immer Sonderfolgenmonat. Diesmal zum Thema Antifaschismus. Wieder die großen Dinger warten auf uns. Mal schauen, was wir daraus machen. Drei Sachen noch zum Abschluss. Erstens, Spendenziel. In diesem Monat haben wir uns die Aktion Deutschland hilft gesucht. Klar, es macht Sinn, vor Ort Hilfe in der Ukraine als auch in den betroffenen Bereichen im Gazastreifen zu leisten. Auch dafür ist diese Aktion bekannt. Zweiter Hinweis zum Feedback nochmal. Das ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Nutzt die bekannten Feedback-Kanäle. Das kommt auch in aller Regel an und dann kann auch entsprechende Feedbacks gestaltet werden über die Möglichkeiten. Und dritter Hinweis in persönlicher Natur. Wir haben in diesem Podcast schon sehr häufig darüber gesprochen, wie wichtig politische Bildung ist und wie wichtig ein Ausbau ist. Nun bin ich erster Vorsitzender der Landesvertretung der Deutschen Vereinigung für politische Bildung. Wir haben ein Positionspapier verabschiedet, inklusive E-Petition, die die Forderung unter anderem formuliert, politische Bildung auszubauen, finanziell und personell stärker zu fordern. Ich habe den Link dazu als auch das Positionspapier verlinkt in den Shownotes. Kein Muss, keine Pflicht. Uns würde es trotzdem sehr freuen, weil der Ausbau dieser Bildung wichtig ist, auch um einen Beitrag zu leisten im Kampf gegen rechtsextreme Idioten und gegen alle anderen, die da so auf unserer Bühne so auftauchen. Und dafür brauchen wir Background und dafür ist das gedacht. Ich verabschiede ins Outro mit keinem Vorausblick auf die nächste Folge. Ich wollte nicht schöne Clips schon vorwegnehmen, sondern ich habe was Schönes gefunden zu unserer Diskussion vom Dezember. Da hatten wir über Wokeness gesprochen und den Umgang damit. Und dann passt es ganz gut, dass es letzte Woche eine Diskussion gab, mal wieder von Markus Söder ausgeleitet, zur Frage Wokeness und Umgang, Klimaschutz und wie kann man sich gesund ernähren. Und das wird sehr schön von Christian Ehring demaskiert und das ging so durch Twitter viral. Ich dachte, okay, das nehme ich mit. Und insofern verabschieden wir uns damit. Wir wünschen euch dann einen schönen Monat. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bleibt politisch und dann bis bald. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. Und uns das nicht vorschreiben lassen.
Ja. Niemand hat jemals eine Zwangsveganisierung von Bayern gefordert. Niemand, wirklich niemand verbietet Markus Söder, jeden Morgen ein halbes Schwein auf Toast zu essen. Und ich bin sicher, er macht es, wenn er was Leichtes will. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 43 Millionen Schweine geschlachtet worden. Wovon reden wir? Jeder Deutsche isst pro Jahr statistisch ein halbes Schwein. Und das sind Babys und Vegetarier mitgerechnet. Also es gibt keine Zwangsveganisierung. Was es gab, war eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weniger Fleisch zu essen. Das ist etwas, was auch die allermeisten Ärztinnen und Ärzte einem vermutlich empfehlen würden. Also Zwangsveganisierung ist kompletter Bullshit. Oder Tofu-Shit, je nachdem, wie Sie wollen. Söder weiß das natürlich. Er weiß, dass seine These eine Lüge ist. Er bringt die aber ganz bewusst, weil es ein Aufregerthema ist. Und verdammt schnell gelernt hat auch Hubert Aiwanger.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
So, da stellen Sie mir erstens die Frage, warum muss die schweigende Mehrheit eigentlich immer so penetrant laut sein? Zweitens, meint er das wirklich? Die von der Mehrheit gewählten Vertreterinnen und Vertreter in Berlin sprechen nicht für die Mehrheit? Hubert Aiwanger spricht für die Mehrheit des Volkes, aber die Ampel nicht. Ich meine, man mag der Meinung sein, dass die Ampelregierung eine grottenschlechte Performance hinlegt, aber diese Menschen wurden gewählt. Das nennt man Demokratie. Da muss auch nichts zurückgeholt werden.